drei goldene Regeln gibt es, die das Podcasten betreffen. Erstens, liebe deine Hörer. Das ist eine Regel,
super einfach,
die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und die uns extrem leicht fällt, weil wir so viel Liebe zurückkriegen.
Ich habe schon immer alle Menschen geliebt, die mir zuhören.
Müssen.
Tragt da jegliches Verb ein, was euch gefällt. Dürfen.
Ja. Wollen. Können.
Ja, die sind auch gut gewesen immer. Ja.
Also, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, ich weiß gar nicht, die zweite Regel ist irgendwas.
Never change a winning team.
Never change a winning team, natürlich. Und die dritte Regel ist, niemals beim Podcasten essen. Und jetzt ratet, welche Regel wir heute brechen.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon ich spreche.
Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu BMAF, Wiedersehen macht Freude. Und zwar im Spezialmonat Dezember, in dem wir hier in diesem Podcast alle Harry Potter Filme gucken. Und für die, die unsere letzte Folge gehört haben, nämlich die Eulenpost, in der wir irgendwie das Feedback vorgelesen haben und dann beschlossen haben, dass es eine einzelne Folge ist. Diese Aufnahme haben wir vor circa 8 Minuten beendet und jetzt nehmen wir hier die eigentliche Podcast-Folge auf, wo es nur um den Film gehen soll, über den Maria und ich nun sprechen werden. Jetzt habe ich den Namen schon verraten, ihr kennt ihn auch alle, aber trotzdem soll keine Folge WMAF starten, ohne dass ich mir die Zeit nehme zu sagen, dass WMAF ein jämmerlicher, trauriger Klumpen Audiomüll wäre, wenn dieser Podcast nicht regelmäßig veredelt, versüßt, verbessert, vergroßartigt würde durch die Frau, die mir hier gegenüber sitzt und mit mir zusammen diese kleine Sendung immer wieder aufnimmt. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
So, unser Essen ist gerade gekommen, unser Abendessen. Und da wir heute irgendwie so ein bisschen viel aufnehmen müssen und es schon spät ist und wir aber auch ein bisschen groggy sind und wir aber natürlich auch wollen, dass ihr die Folge kriegt morgen früh, essen wir jetzt einfach während der Aufnahme. Es geht halt nicht anders. Es gibt immer wieder Hörer, die sowas ätzend finden.
Sag mal, hast du dir für dich einen Muffin bestellt? Einen Nutella-Muffin?
Ja.
Mich nicht gefragt, ob ich auch einen will?
Du hast doch vor mir selber, du hast ja doch einen Milchshake. Du hast mich auch nicht gefragt, ob ich einen Milchshake haben will.
Wolltest du einen Milchshake haben?
Wolltest du einen Nutella-Muffin haben?
Jetzt, wo ich den so sehe. Aber mach ruhig weiter.
Deswegen, wir wissen, dass es immer wieder Hörer gibt, die es ätzend finden. Das tut uns auch wahnsinnig leid. Wir werden sicherlich, bevor diese Folge zu Ende ist, fertig sein mit unserem Abendessen. Das vielleicht als kleiner Trost.
Bei mir dauert es noch 5 Minuten,
ja.
10 vielleicht.
Also so viel sei gesagt, aber es geht nicht anders, weil das muss halt jetzt irgendwie alles.
Ich hatte nämlich auch die Angst, dass wenn wir jetzt essen und dann aufnehmen, werde ich so zu müde, weil wir beide auch ein bisschen verkatert sind und es ist jetzt schon um 9 sonntags.
Ja.
Und ich will eigentlich, bei mir ist eigentlich Bettzeit in einer Viertelstunde.
Ja.
Und morgen geht die Woche wieder los, Nils.
Absolut richtig, Maria.
Du musst es halt noch hochladen.
Morgen müssen wir vor allem auch. Morgen kommt ja auch Friede und dann müssen wir schon wieder die nächste Folge aufnehmen.
Das heißt, ich muss auch noch den dritten Film gucken. Läuft!
Also, liebe Freunde, wir reden heute über den zweiten Teil, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Der längste Film der Reihe, aber das zweitkürzeste Buch, hat Maria, glaube ich, gesagt.
Und mir hat es IMDb erzählt.
Okay, und das vorweg. Und das ist der Film, über den wir beide heute sprechen werden. So, es geht los mit dem Warner Brothers Logo. Ja, kleinen Spaß gemacht.
Und krass witzig.
Ja, du hast gelacht.
Ja, das ist einfach.
Wir sind wieder bei Harry zu Hause am Anfang. Also bei in Harrys Assi zu Hause, in Harrys Muggel zu Hause. Und er wird nach wie vor scheiße behandelt, nachdem er ja letztes Mal irgendwie so durch Zauberei diesen bösen Eltern entkommen konnte, versuchen die ihn jetzt daran zu hindern, zu zaubern. Also einerseits hat sich Harry selbst auferlegt, weil es halt so ein Zauberergesetz ist, dass er in der Muggelwelt nicht zaubert.
Das hat er sich nicht selbst auferlegt.
Ja, also das ist so ein Gesetz, so ein Zauberergesetz. Zusätzlich kommt noch dazu, dass seine Adoptiveltern ihn, ich glaube, gar nicht mehr nach Hogwarts lassen wollen. Er muss auch seine Eule einsperren und so, damit die keine Briefe mehr bringt. Und er darf nicht mehr nach Hogwarts, weil die sagen, das ist, ja, das ist abnorm. Damit möchten wir nichts zu tun haben. Die wollen natürlich auch vor allem nicht, dass Harry irgendwie stärker wird als sie.
Ja, ja, also meinst du, das ist, weil ich habe mich nämlich gefragt, warum sind die nicht froh, dass der weg ist? Dann können sie, weil sie versorgen ihn, er nervt sie andauernd, er irgendwie, und sie müssen ihm Essen bezahlen und hat er jetzt auch ein richtiges Zimmer.
Ja.
Also lebt nicht mehr unter dem Dings.
Und dass er immer eingesperrt wird.
Genau. Aber es ist doch für die irgendwie nur, die sind doch nur genervt von dem. Ich verstehe halt nicht, warum die nicht froh sind, dass er einfach aus dem Haus ist. Also wahrscheinlich ist es auch natürlich vor allem so diese Missgunst, ne, dass sie ihm das auch nicht gönnen und dass sie da so Angst vor haben. Aber ich frage mich nicht, ob sich das nicht gegeneinander so aufhebt. Also
ich frage mich manchmal, ob denen einfach keiner gesagt hat, dass sie Hogwarts nicht zahlen müssen. Weil der Vater sagt auch irgendwann sowas wie, das bezahlen wir nicht oder so.
Ja, im ersten Teil.
Was sagt er im zweiten, glaube ich, auch?
Nee, das kann ja nicht sein, weil Hagrid ja im ersten ihm schon sagt, dass er das nicht zahlen muss.
Aber irgendwo geht's kurz um die Bezahlung von.
Er wird ja auch gemerkt haben, dass er das nicht zahlen muss.
Naja. Ja, ist auf jeden
Fall.
Also
geht schon wieder gut los, Leute. Ihr könnt schon mal eure E-Mails anspitzen.
Auf jeden Fall ist es dann so, irgendwie ist es bla bla. Und dann, ich finde es auch diesmal, finde ich auch die Menschen-Story unoriginell. Also, jetzt das letzte Mal, das war irgendwie so cool aufgebaut mit diesen vielen Eulen und den 1000 Briefen und so. Und dass die dann sogar noch da auf diese Insel fliehen. Jetzt fand ich alles ein bisschen lame. Also, so die Fallhöhe war irgendwie so, dass der Vater kriegt dann so einen Geschäftsbesuch und vor dem will der glänzen und dann nervt es ihn, dass in Harrys Zimmer so poltert so ein bisschen, weil dann da Dobby auftaucht und so für Chaos sorgt und Harry sagt immer sehr leise, weil der Vater vorher gesagt hat, mach keinen Mucks und so. Aber das ist alles irgendwie so, weiß ich nicht, ich fand es irgendwie nicht so, es war irgendwie aufregender im ersten Teil. Das fand ich jetzt in dem Teil nicht so richtig gut. Das war irgendwie so ein bisschen, da war die Story so ein bisschen lame, weil es ging so richtig, also natürlich ging es für den Vater um was, war, er sagt ja irgendwie, der wichtigste Abschluss, den ich mache oder irgendwie sowas, aber das war so irgendwie so konstruiert, vielleicht ist das im Buch deutlich ausführlicher, mir hat da irgendwie was gefehlt, da war irgendwie, weil das schien irgendwie sehr reduziert, damit man schnell nach Hogwarts kommt sozusagen. Der Film hat sich da nicht lange aufgehalten und wollte schnell da weg.
Naja, und wir haben aber halt Dobby kennengelernt.
Ja, ja, klar, aber das hatte ja nichts direkt mit der Familie zu tun, sozusagen. Diese Story mit der Familie, die sind eigentlich immer so schön, weil das ist so ein schönes Relief für mich als Zuschauer, wenn denen so richtig einer eingeschenkt wird, mitgegeben wird. Und das war so geil beim ersten, wo der Junge dann so diesen Schweineschwanz kriegt und so. Und jetzt irgendwie so, der Vater fällt aus dem Fenster, aber das ist alles. Und dann sind die schon weg irgendwie.
Also naja, und schon die Frau von seinem Boss kriegt die Torte auf.
Ja, aber die kann ja nichts dafür sozusagen. Also die von denen wissen wir nicht, ob die auch böse zu Harry waren. Deswegen, dieser Familie passiert mir zu wenig in diesem Intro. Das fand ich irgendwie, das hat mich als Zuschauer nicht so befriedigt wie im ersten Teil.
Ich war froh, dass der weg war. Also das, für mich war das die Befriedigung, dass sie mit dem Auto das Gitter weggemacht haben und dann.
Naja, froh, dass er da weg ist, sind wir ja immer, aber das kann man irgendwie, finde ich, noch, man kann uns da emotional noch weiter reinsteigern, als es jetzt gemacht.
Ich habe eher so ein Problem und ich bin gespannt, ob das quasi weggeht durch euch und durch, also ich merke jetzt, ich habe zwar vor ein paar Wochen alle Filme gesehen und dachte deswegen auch so, naja, brauche ich jetzt ja auch gar nicht mehr so aufpassen beim Gucken, weil es ist noch sehr präsent. Aber wenn man halt so wie wir Filme für WIMAF gucken mit so Notizen, mir fallen jetzt schon wieder Sachen auf, die habe ich nicht beim ersten, also bei den jetzt letzte Woche. Und da war es ja auch nicht das erste Mal, dass ich die gesehen habe. Also. Und ich bin jetzt gespannt, ob diese Dobby-Geschichte, die mir war Dobby immer unklar.
Ja.
Und ich mochte Dobby auch nie. Ich habe auch nicht verstanden immer, warum seine Todesszene irgendwie im siebten, achten Teil, was?
Also hast du mich gerade gespoilert.
Du hast doch alle Teile schon gesehen.
Ja, nur so nicht so richtig.
Wir haben doch gesagt, dass wir spoilern.
Die letzten habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen. Na, ist egal. Aber gut, good to know. Dann werde ich mich jetzt da nicht so emotional involvieren in Dobby.
Okay, sorry. Ich dachte, du hättest alles.
Wir spoilern auf jeden Fall. Mach mal, also bitte jetzt nicht zurückhalten.
Jedenfalls wurde die Szene ist ja sehr emotional aufgeladen auch. Und das habe ich nie verstanden, weil ich dachte so, boah, der war so nervig, jetzt ist der weg. Ich weiß, dass der ein paar Mal geholfen hat auch und auch wirklich aus sehr lebensbedrohlichen Situationen. Ich war immer auch überrascht, was Elfen alles können, also zaubermäßig. Die scheinen mir ja stärker zu sein als die ganzen Zauberer, die so rumhängen. Deswegen schon auch gleich nochmal überhaupt keine Ahnung, warum die alle da unten in der Küche versklavt sind. Aber da habt ihr vielleicht auch eine Erklärung, dass es da einen Zauber gibt, solange jemand versklavt ist, dass er nicht irgendwie was, keine Ahnung kann.
Das macht doch Sinn, immer die zu versklaven, die stärker sind.
Ja, aber egal. Auf jeden Fall fand ich halt Dobby total Horror, weil er Harry nur in Ärger, also nur Ärger macht. Und auch wenn er dann natürlich die Erklärung immer so ist, der macht es ja nur, um ihm zu helfen, dass er eben nicht nach Hogwarts zurückgeht, wo wir alle wissen, er macht es ja eh. Aber er macht ihm ja nur Ärger. Einfach nur die ganze Zeit Ärger. Und dann auch immer dieses sich selbst bestrafen und dadurch so laut sein. Und wenn Harry ihn tausendmal bittet, nicht so laut zu sein, es einfach weiter immer zu machen. Und dann auch am Ende mit dieser Socke habe ich mich auch geärgert, weil das war nun so völlig, weil da habe ich im Internet auch, hat sich auch jemand drüber aufgeregt, fand ich ganz lustig, der gesagt hat, muss jedes Mal, wenn die Familie Malfoy Dobby Wäsche gegeben hat, zum Waschen sagen, ey, das ist kein Geschenk, wir geben dir das jetzt nur so, du sollst es nur sauber machen, das gibst du uns zurück, das ist kein Geschenk. Und weil mit dieser Socke da in dem Buch, das war ja auch, er hat ihm ja auch keine Kleidung geschenkt, sondern das ist ja quasi die Intention sollte ja sozusagen das Wichtige. Deswegen fand ich das so ein doofes Loophole, was meiner Meinung nach keins war, das hat mich schon immer sehr geärgert. Aber ich fand ihn halt auch wahnsinnig nervig.
Ich muss sagen, und das habe ich mir hier in meinen Notizen, als ich den Film geguckt habe, steht das als zweiter Punkt, steht bei mir große Dobby-Liebe.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Das ist echt krass, weil ich finde den so echt.
Ich finde Dobby echt wahnsinnig lustig, weil ich das super lustig finde, wie der sich selber den Kopf vor die Wand haut. Wenn ich jetzt schon wieder dran denke, muss ich schon wieder lachen, weil ich das so lustig finde.
Du bist
finde.
Echt so ein dick und doof lustig.
Diese Selbstbestrafung von dem ist so witzig. Der ist ein lustiger Gollum. Der ist einfach, Dobby ist tatsächlich sehr, 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 sehr lustig.
Er sieht aus wie eine Mischung aus Gollum und Yoda eigentlich, ne?
Interessanterweise habe ich immer die ganze Zeit gedacht, die Stimme, das muss doch die von SpongeBob sein, die Synchronstimme. Und habe die ganze Zeit so gedacht, das hört sich an wie SpongeBob. Und dann habe ich gedacht, nee, es hört sich nicht an wie SpongeBob. Und die ganze Zeit überlegt, bis ich irgendwann festgestellt habe, der hört sich an wie Pumuckl. Dobby spricht wie Pumuckl. Deswegen habe ich da vielleicht auch so, bin ich da sofort emotional irgendwie
in
involviert.
Deutsch?
Mhm. Deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch emotional involviert, weil ich auch ein großer Pumuckl-Fan war als Kind. Und lustigerweise hatten wir das gestern, hatten wir einen Auftritt mit Gästes Geisterbahn in Krefeld. Und da hatten wir das auch auf der Bühne kurz, haben wir kurz über Pumuckl gesprochen. Und da habe ich nämlich auch die Frage ans Publikum gestellt, das fand ich nämlich ganz interessant und die ist hier eigentlich noch viel besser aufgehoben. Wie ist das eigentlich mit dieser, so mit der Blutlinie? Weil Pumuckl war ja ein Kobold und bei so Herr der Ringe und Harry Potter gibt es ja auch Kobolde, die sehen aber alle ganz anders aus, die sehen so richtig fies aus und sind manchmal auch so gemein und böse und so. Und wo, wie passt das mit Pumuckl zusammen?
Ist das eine Frage an mich?
Nee, ist jetzt stelle ich einfach mal in den Raum. Okay. Lass ich jetzt auch mal hier stehen. Ich kann es jetzt auch gar nicht so gut. Gestern Abend hat es irgendwie mehr Sinn gemacht. Fällt mir gerade auf, als ich es auf der Bühne gesagt habe. Aber vielleicht auch genau deswegen. auf jeden Fall finde ich, habe Dobby in diesen ersten 5 Minuten des Films sofort in mein Herz geschlossen. Also er geht mir dann auch nachher auf den Sack. Ich finde auch, Dobby agiert extrem unlogisch. Und zwar nicht im Sinne von, dass man sagt, naja, der ist halt auch ein bisschen doof. So, dann diese Unlogik ist ja halt absolut gerechtfertigt. Aber es gibt so Sachen, die machen auch für Dobby wirklich gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, ob das am Anfang schon so ist. Aber ich glaube nicht. Egal. Kommt dann später noch. Es gibt so Punkte, wo ich auch denke, so, da hat man Dobby nicht irgendwie so richtig zu Ende gedacht. Oder es ist irgendwie. Ja.
Das würde mich mal total interessieren. Kannst du ganz kurz mal was Undobbyes erzählen, weil ich mir ganz kurz meinen Milchshake holen will?
Ja.
Willst du hier noch was?
Ja, warte.
Was ist das?
Monopoly. Oh, die, was? Die esse ich noch.
Okay. Entschuldigung. Ich hole mir mein Milchshake.
Ja.
Ihr seid live dabei.
Ich erzähle jetzt was Undobbyes. Ihr seid live dabei, wie ich jetzt was Undobbyes erzähle. Also diese Pumuckl-Sache, das hat mich gestern irgendwie beschäftigt. Ich krieg's jetzt leider nicht mehr so richtig zusammen. Ich weiß noch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Aber ich glaube, wir haben über Herr der Ringe gesprochen. Und da gibt's ja Kobolde und da ist es ja so ein, wenn ich mich recht entsinne, so trollmäßig auch so eher so ein aggressives Volk. Und Pumuckl ist ja, sieht ja auch gar nicht so fies und gemein aus, wie so Kobolde auch so in so Videospielen und so immer aussehen. Und da frage ich mich, wie diese Bezeichnung Kobold, wie die genau funktioniert. Wo ist die, wo kommt die her und wie ist die gedacht und ist dann vielleicht Pumuckl gar kein Kobold? Und weil Pumuckl kann sich auch unsichtbar machen und reimt total gerne. Auch zwei Dinge, die ich sonst bei Kobolden noch nie gesehen oder erlebt habe.
Vielleicht ist Pumuckl so der Kobold-Ausreißer, wie dann irgendwann Zombies wurden ja irgendwann schnell.
Ja. Also ist Pumuckl quasi ein schneller Zombie.
Nee, oder erst noch ein langsamer und die jetzt sind schnell, keine Ahnung.
Irgendwie sowas wird es sein. So, aber zurück zu Dobby, jetzt bist du ja wieder da.
Genau.
Ja, also es gibt so eine gewisse Unlogik in Dobbys Verhalten, weil Dobby bestraft sich, wenn er dem Menschen Probleme macht oder wenn er selber irgendwie ein böses Wort über Zauberer sagt oder wenn er einem Zauberer Probleme macht. Oder ein böses Wort über ihn sagt, dann bestraft er sich selber. Andererseits macht er ja Harry Potter das Leben extrem schwer. Und
auch nicht nur so nervig, sondern bringt ihn auch echt in Bredouillen.
Genau,
so.
Genau. Und dafür bestraft er sich dann aber nicht. Das ist irgendwie...
Ja, das macht er dann so.
Ja, es ist ja quasi sein Auftrag von Malfoy, Harry Potter das Leben schwer zu machen. So kann man sich ja dann da wahrscheinlich rausreden.
Nee, was? Nee.
Aber am Schluss ist doch irgendwie, er ist doch der Hauself von Lucius Malfoy. Der will doch die ganze Zeit, dass Dobby Harry Potter das Leben schwer macht.
Nee, ich glaube, der wusste die ganze Zeit überhaupt, was? Nee, Moment. Also ich habe das so verstanden, das ist auch eine Frage, die ich durchaus habe, aber offensichtlich können wir uns die dann nicht beantworten. Weil ich dachte, Dobby ist halt ein lieber Elf.
Ja.
Und hat mitbekommen, dass gefährliche Dinge passieren werden auf Hogwarts, weil er bei Lucius, also bei den Malfoys, der Hauself ist.
Ah.
Und er versucht, Harry Potter zu beschützen, indem er sich wegschleicht und Harry Potter versucht, davon abzubringen, nach Hogwarts zu gehen.
Ich habe das so verstanden, dass er von Malfoy beauftragt wurde, Harry Potter zu sagen, dass er nicht mehr nach Hogwarts kommen soll, weil die Malfoys Harry Potter so hassen.
Nee, ich glaube, dass es genau andersrum ist. Also, ich glaube, dass die Malfoys gar nicht wissen, dass Dobby mit Harry Potter Kontakt aufgenommen hat. Deswegen kommt er irgendwie, sagt er dann Harry Potter, als Lucius Malfoy und Dobby am Ende in Dumbledores Büro kommen, so, ja, du hast mir doch und du irgendwie, ach so, deswegen warst du immer dann da. Und dann sagt er, darüber wird noch zu reden sein zu Dobby, weil er in dem Moment wohl checkt, dass er sich weggeschlichen hat und mit Harry Potter geredet hat. Leute, da kommen jetzt bestimmt gute E-Mails. Ich bin gespannt, wer von uns recht hat.
Ja.
Also habe ich das immer verstanden.
Okay. Naja.
Weil er doch auch immer sagt, ja, Dobby versucht nur Harry Potter zu helfen.
Ja, aber Dobby hat doch erstmal gar keinen Grund, Harry Potter einfach so zu helfen.
Ja, ich glaube, Dobby hasst halt seine Familie und ist halt ein lieber Elf.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, er ist ein lieber Elf, aber ich glaube nicht, dass er die Malfoys hasst.
Doch, das sagt er doch.
Ich glaube, dafür ist er zu blöd.
Also ich glaube, dass wir jetzt wahnsinnig, weil ich glaube, Dobby ist jemand, der irgendwie sehr beliebt ist in der Harry Potter Welt,
ja,
bei den Fans. Ich glaube, wir haben jetzt hier ein paar Sachen aufgemacht, wo jetzt gerade Leute wahrscheinlich sich einzeln die Haare aus dem Kopf reißen.
Apropos Dobby, Gollum, ne? Habe ich nie kapiert.
Warum?
Den finden ja auch so viele so toll und so.
Das findet man ja nicht, naja.
Ja. Aber so diese Schizophrenie von dem, die fand ich immer irgendwie super confusing.
Ich gar nicht.
Ja, weil er aber manchmal switcht die so schnell, wie das irgendwie, also das geht gar nicht.
Nächstes Jahr in der Weihnachtszeit machen wir alle Herr der Ringe und alle Hobbit-Teile nacheinander.
Oh Gott, das ist eine Strafe. Oh Gott, die Hobbit-Filme. Oh.
Ja, da habe ich dann aber schon wieder einen der Lindenstraße auf dem Buckel, mein Freund.
Naja, bleiben wir mal in Hogwarts. Wie gesagt, Harry macht Ärger und dann wird er gerettet, weil nämlich sein Stiefvater ihm irgendwie ein Gitter vor das Fenster schraubt damit da irgendwie nichts rein
und 1000 Schlösser an die Tür, also sie versuchen ihn sozusagen in seinem Zimmer einzusperren.
Genau. Und dann kommt Ron mit seinen Brüdern.
Die Weasley-Brüder.
Und einem fliegenden Trabi.
Es ist ein Ford.
Ja.
Und es ist der gleiche Ford, den J.K. Rowling zu ihrer Studienzeit gefahren hat.
Und mit diesem Ford, der fliegen kann, retten sie Harry, indem sie das Gitter aus der Wand reißen und dann mit ihm wegfliegen.
Genau, und dann damit da in der Szene erfahren wir auch, dass man auch auf anderen Wegen nach Hogwarts kommen kann, außer mit dem Hogwarts-Zug.
Ja. Mhm. Nämlich, indem man einfach hinfliegt.
Hogwarts Express. Also man muss quasi nicht nur, das hatten wir glaube ich auch, das war auch von den E-Mails, man muss nicht nur, also es gibt auch andere Wege, als durch dieses 9¾-Portal zu gehen.
Ja. So, und dann, also jetzt ist es so, die Weasleys holen ihn ab und fahren erstmal ins Weasley-Haus, wo die ganze Weasley-Familie sich auf Harry freut. Die kleine Schwester ist anscheinend auch so ein bisschen verliebt in ihn, weil sie seit Tagen nur noch von Harry Potter spricht und so. Und die Mutter Weasley ist böse auf die Jungs, dass sie das Auto genommen haben, aber freut sich auch Harry zu sehen, weil die so eine herzensgute Frau ist irgendwie. Und dann lernt er noch Vater Weasley kennen und dann essen sie gemeinsam. Und dann geht es darum, dass sie in die Winkelgasse müssen, weil sie ja irgendwie jetzt sich alle die neuen Schulbücher für jedes Jahr besorgen müssen, so wie wir das auch alle immer aus der Schule kannten, wenn man jedes Jahr irgendwie, kriegen Eltern immer so eine Einkaufsliste, welche Bücher sie jetzt neu kaufen müssen und welche Hefte gebraucht werden und so weiter und so fort. So ist das auf
Hogwarts. Kennt das, ja.
So ist das auf Hogwarts natürlich auch. Und jetzt kommt zum Beispiel eines der Dinge, und da muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr harter Käse. Weil die haben so eine so ein Pulver und wenn die das in den Kamin werfen.
Flohpulver.
Wenn die das in den Kamin werfen, dann brennt das so grün und dann sagt man, wo man hin will und dann kommt man dahin. So, ne? Im Grunde genommen.
Ich glaube schon, ja.
Genau. Und das ist ja auch völlig logisches Zaubereitool und so für diese Welt. Das macht völlig Sinn. Und dann ich glaube, Ron ist der Erste, der irgendwie wegfliegt, der sagt Winkelgasse und wirft dann das Pulver auf den Boden und dann kommt eine grüne Flamme und er ist weg. Und dann stellt sich Harry in den Kamin, um das zu machen. Er macht das offensichtlich zum ersten Mal. Die Mutter Weasley gibt ihm auch das Pulver und so. Und dann sagt sie zu ihm, Harry, ganz wichtig ist, du musst ganz deutlich sprechen. Und dann sagt Harry, Winkelgasse. Ey. Da habe ich mich so wahnsinnig geärgert.
Ist auch
was
so.
Für ein fucking Bullshit.
Total.
Die eine Anweisung, die ihm noch super deutlich gesagt wird, die er dann nicht macht. Was ist das denn für ein Quatsch? Da habe ich, also das war wirklich ein schlimmer Moment.
Das ist auch wirklich eine Frechheit und da geht es ja wirklich nur, dass damit wir die sozusagen die Nocturne Alley kennenlernen. Diese dunkle Allee, wo Slytherin und Konsorten zu Hause sind. So die dunkle Version der Winkelgasse. Dass wir die auch mal kennenlernen und da so eine kleine Gefahrensituation entsteht. Und das ist so reingeschuhhornt, das ist wirklich eine Frechheit.
Wie heißt denn die Winkelgasse auf Englisch?
Nocturne, achso, Diagon Alley.
Nee, also es ist nicht mal im Englischen ein ähnliches Wort wie Nocturne Alley. Mhm. Ich dachte, dass da vielleicht so ähnlich ist, dass es dann nicht so genuschelt wirkt und dadurch einen Sinn macht, dass er
und,
in der
und
anderen...
Und ich glaube, in der englischen Version, weil ich habe sie auf Englisch geguckt, spricht das quasi aus Versehen mit einem komischen Dialekt aus oder so. Diagon Alley oder irgendwie so ganz komisch. Und dann vor allen Dingen sagt ja Mama Weasley auch später, ach, wir hatten gehofft, dass du nur einen Kamin weiter gelandet wärst. Ja. Wo ich so, als wenn das Flohnetzwerk, so nennt man, also so, scheint offensichtlich verwirrt zu sein, wenn jemand nuschelt und schickt die dann 2, 3 Kamine weiter.
Ja, das fand ich richtig ärgerlich. Ich musste mich allerdings an eine meiner Lieblingsszenen erinnern aus dem ganz, ganz großartigen Army of Darkness, den man auch nicht oft genug loben kann, in dem Ash, der Held, von einem Zauberer einen Zauberspruch gesagt bekommt, mit dem er irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die Armee der Untoten aufhalten kann oder das Necronomicon aufkriegt oder was auch immer. Und dann steht er am Friedhof später, wo er diesen Zauberspruch sagen muss. Und dann sagt er den und der geht irgendwie so, keine Ahnung, sagen wir mal, Abracadabra Simsalabim. Und dann steht er auf dem Friedhof und dann ruft er so, Abracadabra, Simsalabim. In der Hoffnung, dass das keiner merkt, dass das der Zauber nicht merkt, dass er nicht mehr weiß, wie der geht. Und dann all hell breaks loose. Aber Das ist tatsächlich die lustige und charmante Lösung dieses Problems, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie das in diesem Harry Potter Film gemacht wurde. Das,
was, ja, uns wird so verkauft, dass er quasi so nervös ist, dass er sich da so verhaspelt, aber das macht er halt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Das fand ich echt super dämlich.
Hingegangen.
Ja, das war wirklich richtig bescheuert, ey. Naja, gut. Und dann ist er da in dieser fiesen Gasse, und dann Hagrid rettet ihn dann aus den Fängen der Zaubernutten, sollen das ja, Zauberkruppzeug soll das ja so sein.
Ja, weiß also, ich auch nicht so.
Zauberassis.
Wir zeigen dir den Weg nach Hause. Ja,
komm her, Kleiner.
Ja, so ein bisschen komisch. Und dann gehen sie aber einfach nur eine Treppe hoch und sind sofort in der normalen Winkelgasse.
Genau.
Und da lernen wir Lucius Malfoy.
Da lernen wir endlich den besten Captain, der jemals eine Enterprise gecaptaint hat.
Ja, gecaptaint.
Ja. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Maria, ja. Bitte.
Okay. Die langen Haare, dass der lange Haare hat, war die Idee vom Schauspieler. Und zwar mit der Begründung, wo ich glaube, dass jemand ihn da falsch wiedergegeben hat, damit er sich besser von Draco unterscheidet. Und ich glaube, dass er da vielleicht irgendein Interview aus dem Zusammenhang gerissen war.
Ja, er ist halt ein junger Typ.
Weil, okay, wir hätten ihn fast verwechselt.
Ja, er wirkt halt einfach super jung.
Die sehen wirklich total gleich aus. Genau, deswegen hat er lange Haare und damit ihm die nicht immer ins Gesicht fallen, hat er den Kopf immer leicht nach hinten gebeugt, was ihn noch hochnäsiger wirken lässt. Fand ich auch eine sehr lustige Trivia.
Stimmt.
Ich mag den Schauspieler total gerne, ich komme leider gerade nicht auf seinen Namen.
Ich finde den auch super. Es ist auch sehr lohnenswert, dem auf Twitter zu folgen.
Ist es so?
Ja. Wurde er auch regelmäßig irgendwie geile Sachen twittert und sehr aufrichtig, aber auch lustig.
Jason Isaacs.
Genau. Jason Isaacs, ja, der ist der Brite, das hat mich verwundert, weil du ja gesagt hast.
Müssen ja alle sein.
Ja, müssen alle Briten sein bei Harry Potter. Aber, ja.
Liverpool, 1963 in Liverpool geboren.
Okay, also ein Beatle sogar.
Ja, das ist man ja automatisch, wenn man da geboren wird.
Absolut. Ja, der Vater von Draco, der böse Vater von dem bösen Draco, in Harry Potter, endlich lernen wir ihn kennen und sehen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, weil der Vater offensichtlich auch ein Riesenarschloch ist.
Ja, vor allen Dingen, was ja hier auch aufgemacht wird, ist so eine parallel gesellschaftliches Problem, ne? Also auch so ein bisschen Rassismus und so. Was ich hier gerade mit angucken muss, Leute. Guck mal, hier sind Servietten.
Nicht weit.
Okay. Jetzt versucht gerade einen mit Nutella gefüllten Muffin mit einer gewissen Ehre zu essen. Das gelingt ihm aber nicht.
Ich küsse deine Augen, Maria.
Was wollte ich gerade sagen?
Malfoy, also Rassismus.
Ach ja, genau. Also das ist ja, ne, es gibt ja diese, was sich so durchzieht, als dass die Bösen sozusagen die Slytherin sind oder vor allen Dingen die Malfoys und noch andere Familien, dieses nicht wollen, dass sich Zauberer und Nichtzauberer mischen, ja. Nennen so Kinder, die aus solchen Ehen kommen oder aus solchen Beziehungen kommen, Schlammblut. Und immer wenn jemand Schlammblut sagt bei Harry Potter, sind also das ist so, ja. Glaube ich, ne, ist halt dann so ein Äquivalent zu anderen schlimmen Wörtern. Ja. Und das ist halt ein Thema, so diese gesellschaftlichen Wichser, die eben wollen, dass alles schön rein bleibt, ja. Reines Blut, reine Blutlinie und die nicht irgendwie verschmutzt werden darf. Und dann die Menschen, die ein Herz haben und gesunden Menschenverstand und noch alle beisammen, denen das einfach egal ist.
Ja.
Und das wird halt auch so total aufgemacht. Jetzt hier so zum. Ich glaube, das war im ersten Teil noch gar nicht so.
Nee, das stimmt. Aber das fand ich auch gut. Das fand ich irgendwie, das finde ich eine gute Parallele, die irgendwie jedem älteren Menschen natürlich sofort klar ist, aber die Kinder irgendwie auf so einen ganz guten Weg bringt.
Kurzer Einwurf, wenn ich das darf.
Ja.
Boris Zeyer at Bojo 1981 schreibt gerade, Nils gab mir gestern ein Autogramm auf meine Harry Potter Blu-ray. Falls du das liest, danke für den tollen Abend.
Ah, vielen Dank. Ich kann mich auch an das Autogramm erinnern.
Cool. genau, also das, den lernen wir jetzt hier kennen, der ist halt einfach ein eiskaltes Arschloch und macht sich nicht nur lustig über Menschen mit in seinen Augen nicht reinem Blut, also oder Zauberer, sondern auch über dass Familie Weasley so arm ist.
Und wir lernen ihn kennen bei einer Lesung von, wie heißt er nochmal, Granddaddy Sugarpuff oder so? Nee, warte mal.
Gilderoy Lockhart.
Ja, genau. Bei einer Lesung von dem, der so ein bisschen, den finde ich auch eine ganz witzige Figur.
Kenneth Branagh
als so schnöseliger Showzauberer, der die ganze Zeit Biografien schreibt, was er für ein toller Hecht ist, aber halt in Wirklichkeit überhaupt nichts auf die Ketten kriegt und ja, so ein totaler Fake ist irgendwie.
Auch nochmal eine interessante Frage, die ich mir da gestellt habe, warum Dumbledore ihn eingestellt hat, weil Dumbledore kannst du eigentlich nichts vormachen.
Weil er natürlich schon eine gewisse Grundfähigkeit hat, die ihn, glaube ich, also irgendwas kann er ja. Er ist ja vor allem offensichtlich ein Experte für Vergessenszauber.
Naja, aber das ist ja, hilft ja nicht bei der Bekämpfung gegen die dunklen Mächte.
Aber Gilderoy erklärt auch irgendwann, dass er irgendwie immer alle Leute den Vergessenszauber anwendet, damit sie denken, er wäre so toll. Das hat er dann da wahrscheinlich auch gemacht.
Bei Dumbledore?
Ja, nicht bei Dumbledore. Vielleicht hat Dumbledore ihn nicht direkt eingestellt, sondern jemand aus dem Sekretariat.
Meinst du, da gibt es eine HR-Abteilung oder was, die sich da Human Resources mäßig auch?
Genau.
Okay, verstehe.
also da sind sie auf einer Lesung in der Winkelgasse im Buchladen, stellt er irgendwie sein neues Buch vor und da kommt es dann eben zu dieser Begegnung mit Malfoy, mit den Malfoys. Und da ist ja auch nochmal der Vater von den Weasleys, Weasley Senior. Und da muss ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich für die allermeisten, vielleicht für alle Hörer total uninteressant, aber trotzdem ist es etwas, was ich mir notiert habe, weil ich es dir sagen wollte, Maria.
Ja.
Mich erinnert Vater Weasley extrem an Stensky.
Arthur Weasley.
Der erinnert mich volle Kanne an Stan.
Wirklich?
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist ein gemeinsamer Freund von uns. Und
nicht falsch verstehen, ich glaube, der hört es eh nicht, aber wir lieben ja Arthur Weasley.
Total, ich liebe vor allem Stensky, aber...
Ja, aber jetzt, also, das sollte ja...
Ja.
Also ich glaube, Arthur kommt jetzt damit klar, falls wir... so, ich wollte jetzt nur für Stensky einfach dem klar machen, dass wir ihn mit jemandem vergleichen, den wir super
finden.
Ach so,
ja. Na, natürlich.
Weil ich glaube, für Arthur müssen wir das nicht machen, der hat ein gutes...
Aber wenn er mich an ihn erinnert, dann muss ich ihn ja auch mögen. Also, mich würde jetzt keiner an ihn erinnern, den ich doof finde.
Wissen wir ja halt nicht. Aber jetzt schon.
Okay. So, dieser kleine Exkurs in unseren Freundeskreis sei erlaubt gewesen und es geht weiter. Was habe ich hier jetzt geschrieben?
Also jetzt, wenn wir jetzt aus der Winkelgasse wieder raus wollen.
Ja.
Also die Weasleys tragen ja auch immer so abgetragene Klamotten. Da frage ich mich natürlich schon, ob man die nicht gut, also schön zaubern oder so, dass irgendwie nähen zaubern kann oder irgendwie so, weil die können ja auch abwaschen zaubern und so, keine Ahnung. Also da, das ist für mich schon eine kleine Lücke. Ich mag aber trotzdem dieses Gesamtbild, dass sie so gebrauchte Bücher haben und so abgetragene Sachen und da wurde in der Requisite auch extrem Acht drauf gegeben. Also du siehst, dass Rons Sachen immer abgetragen aussehen und Harrys nicht. Also, dass so die Enden ausfummeln und so, das finde ich total gut, dass sie das auch dann wirklich, dass man das echt so sieht.
Ja.
Und dann geht's quasi zum Zug mit all den Einkäufen. Und ach so, und ich finde auch interessant, dass so kurz zur Sprache kommt, dass die Eltern eventuell Probleme damit haben werden, sich die ganzen Schulsachen leisten zu können.
Ja.
Also auch noch so eine kleine Bildungskritik, so, ne, dass man irgendwie, dass die Hürden für manche Familien ganz schön groß sind, auch finanziell ihren Kindern eine gute Ausbildung geben zu können. So.
Ja.
Aber ich meine, die Weasleys haben halt auch gerammelt wie die Karnickel und haben einfach sehr viele Kinder.
Aber der Vater ist ja im Staatsdienst tätig, also
genau,
Beamter wahrscheinlich.
Im Ministerium, im Zaubereiministerium.
Verbeamtet vermutlich, also unkündbar.
Sehen wir dann später, Nils. Und dann macht das Portal einfach zwischen den Weasleys und Harry Potter und Ron zu.
Mhm.
Der Bahnsteig 9 3/4, was ich auch finde, was man irgendwie mit einer roten Lampe kurz mal anzeigen könnte oder so. Also dass der und warum macht das auch zu, weil der Zug quasi schon weg ist? Also weil sie zu spät sind oder ich wusste auch nicht, dass das überhaupt zumacht, das habe ich nicht verstanden.
Ich habe es auch nicht hundertprozentig kapiert. Ich dachte auch, weil der Zug jetzt gerade losfährt. Später habe ich dann gedacht, hat Dobby das vielleicht irgendwie zugemacht oder so? Weil
stimmt.
Hm, weil er irgendwie Harry weghalten will oder so. Keine Ahnung, habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Also es scheint wirklich vollkommen random.
Aber ich fand es trotzdem sehr lustig, wie sie so übereinander fallen und dann zu dem Schaffner sagen, ich habe die Kontrolle über meinen Wagen verloren.
Aber es ist natürlich, ich meine, gut, dass es im zweiten Teil passiert, weil das ist ja natürlich in die ganze Situation angelegt, dass das irgendwann, dass man halt irgendwann mal nicht, dass man irgendwann vor die Wand läuft.
Und das ist, da ist, glaube ich, gleich aufs Pferd wieder aufsteigen angesagt. Ansonsten hast du da im nächsten Schuljahr Probleme gegenzurennen.
Das stimmt. Ist auch immer, ich verstehe auch immer nie, dass die da mit Anlauf durch müssen, weil das sieht immer aus, das könntest du auch gemütlich durchlaufen.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hängt man dann kurz in so einem Limbo fest.
Anlaufzauber.
Ja. Und dann fahren sie mit dem fliegenden Auto von den Weasleys und vergessen aber von Anfang an den Unsichtbarzauber anzumachen, weswegen sie von ein paar mindestens 7 Muggeln gesehen werden. Und fliegen nach Hogwarts. Landen in der irgendwas Weide, ich vergesse immer, Peitschende Weide oder so.
Ja.
Die hat ja auch einen Namen.
Man muss auch mal sagen, dieser Flug dahin, ne?
Peitschende Weide, genau.
Auf dem Flug nach Hogwarts fliegen sie rum, sagen, wo ist eigentlich der Hogwarts-Express? Und dann taucht er plötzlich hinter ihnen auf, während sie über eine Brücke fliegen. Also es gibt eine kurze Stand-by-Me-Situation, wo sie in einem Auto auf einer Brücke vor dem Zug fliehen.
Mhm.
Und dann gibt es die Szene, dass irgendwie dass Ron zu Harry sagt, halt dich gut fest. Und in dieser Situation hält Harry sich halt nicht gut fest.
Ja.
Das ist wirklich, also Harry ist wirklich, für den ist immer Gegenteiltag.
Ja. Also seine Verständnissache in schwierigen Situationen auch Prioritäten zu setzen, ist wirklich all over the place. Muss man da sagen, dass Harry wirklich...
Das ist, also bei dem muss man eigentlich, bei dem kann man eigentlich nur umgekehrte Psychologie anwenden.
Aber das ist auch, was der Hut ja später sagt, dass Harry auch gut hätte in Slytherin landen können, weil er einfach keine Anweisungen befolgen kann. Und halte ich fest, ist ja auch nur ihm zuliebe. Also es geht ja jetzt nicht mal darum, dass er irgendwem hilft oder, weißt du, dass irgendwer das von ihm verlangt und so, sondern es ist halt, oder du stirbst.
Also. Sprich den Namen halt deutlich aus oder du landest halt irgendwo, wo du nicht hin willst.
Ja, bei den, was, Zauberprostituierten?
Zaubernutten, ne.
Genau, und dann landen sie auf der peitschenden Weide, die gar keinen Bock darauf hat. In der Szene wurden übrigens 14 solcher Autos verbraucht. Das auch nochmal als kleine.
Ich finde,
ach so, und übrigens, das ist jetzt eine etwas traurigere Note, aber der Darsteller, der den Dumbledore gemacht hat, ist hier das letzte Mal zu sehen und ist auch wenige Tage vor der Veröffentlichung des Films gestorben.
Ach, das war echt schade.
Ja, und dann war es ja jemand anders. Richard Harris.
Ich wollte noch anmerken, dass bei der peitschenden Weide in der deutschen Übersetzung, im Englischen wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, aber natürlich ein extrem naheliegender, perfekt passender Begriff liegen gelassen wurde, Wortwitz liegen gelassen wurde, aber der auch einfach logisch gewesen wäre, weil natürlich muss die peitschende Weide auf Deutsch eigentlich Sauerweide heißen.
Okay.
Das ist doch total logisch. Das ist doch eine Sauerweide. Warum schüttelst du den Kopf? Das kann man nicht hören. Maria, das ist eine Sauerweide.
Nee, ist sie nicht.
Doch, sie ist stinksauer.
Sie ist, wenn dann, eine Wutweide.
Ja, aber Sauerweide ist doch auch wegen Trauerweide.
Das habe ich verstanden. Ja. Aber wenn es halt nicht geht,
doch,
dann ist es vielleicht lieber eine Lauerweide.
Ist, oder? Weil die ja dann mit dem Auto runterfallen. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Auerweide.
Das stimmt. Das ist, und Auerweide ist ja dann dafür, dass sie nicht gut aussieht.
Also da hat man auf jeden Fall was liegen lassen. Ja. Peitschende Weide ist da irgendwie noch die schwächste Bezeichnung.
Dann sind wir im Botanischen Garten. Also wir, Harry und Ron sind dann halt irgendwie noch angekommen, kriegen so ein bisschen Ärger natürlich, dass sie in der Muggelwelt gesehen wurden, gezaubert haben, aber wie das in diesem Kinderfilm halt ist, völlig unlogisch und dann plötzlich entschieden, dass es doch irgendwie, ach naja, ihr zwei, ihr kriegt ein bisschen Strafarbeit, so, wo Snape sie ja meiner Meinung nach auch zu Recht von der Schule schmeißen will.
Ja.
Und dann kriegen sie halt irgendwie, es kommt auch nie wieder zur Sprache.
Ja.
Und dann sind wir mal in einem Unterricht, den wir noch nicht gesehen hatten. Und zwar im Botanischen Garten gibt es irgendwie
Botanik-Unterricht.
Ja. Und diese Viecher finde ich ganz lustig. Und die, kannst du dich erinnern, haben wir ja auch in der Ausstellung gesehen.
Ja, die Alraunen.
Ja. Wobei ich auch so dachte, also die Lehrerin zieht den einen da raus und alle halten sich und leiden so tierisch und halten sich die Ohren zu. Ja. Und am Ende ziehen sie alle raus. Es gibt plötzlich 36 von diesen Dingern in dem Raum und da gucken aber alle nur so, oh, naja, jetzt stört mich der Sound irgendwie gar nicht mehr.
Ja, dann haben sie doch die, achso, ja.
Nee, hatten sie vorher schon.
Ja, stimmt, hatten sie vorher auch schon.
Und dann fällt auch einer in Ohnmacht und sie sagt, ja, lassen Sie den liegen. Also ist auch wieder ein ganz gutes Lehrer-Game.
Naja, Neville, ne, der fällt ja offensichtlich einfach immer in Ohnmacht.
Ich liebe Neville. Der ist so niedlich. Ja, und da werden wir einer Pflanze vorgestellt, die später noch eine Rolle spielen wird. Aber sonst finde ich eigentlich nichts interessant in der Szene.
Ja, aber diese Alraunen sehen irgendwie cool aus.
Ja, das stimmt, die sehen lustig aus und die eine beißt auch Draco in den Finger und so.
Ich kenne aber auch diesen Begriff Alraune irgendwie in einem anderen Zusammenhang. Ich kenne den irgendwie. Ist das nicht so ein altdeutsches Wort für Geister oder irgendwie sowas?
Nee, ich glaube, du denkst gerade an dich selber, weil du bist ja so ein Allrounder.
Auch das, ein Alrauner. Ich bin ein Alrauner.
Ja.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie kommt mir der Begriff so wahnsinnig bekannt vor.
Also Alraunen sind eine Pflanzengattung in der Familie der Nachtschattengewächse. Die gibt es halt einfach.
Ah ja, okay, dann deswegen wahrscheinlich.
In der Kulturgeschichte oftmals als Ritual- und Zauberpflanze.
Mhm. Okay, ist wahrscheinlich daher. Ist ja mein Hobby, Gärtnern.
Die ist auch giftig.
Ja.
Und da wirst du wahrscheinlich da, ne?
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Gut.
Denke auch.
Ja, ich finde, die sehen irgendwie cool aus. Ich fand das irgendwie eine coole Szene.
Aber ich finde es so, weil die werden ja so menschlich gemacht, ne? Die haben ja dann auch Pubertät und Pickel und so. Und dann ist aber quasi, die werden halt zerstückelt, nachdem die Pubertät vorbei ist. Und das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber die haben so Gesichter und die schreien und irgendwie und so. Und dann kommen die in eine Pubertät, also alles schon sehr menschlich. Und dann, ja, also wir müssen noch warten, bis die Pubertät, dann können wir sie zerstückeln und zerkochen und dann leben alle wieder und juhu und so. Und ich dachte,
Aber das Fleisch, das du täglich isst, Maria, hatte auch mal ein Gesicht.
Ja, aber es hat mich nicht angeschrien. Ich bin nicht dabei. Jetzt fühle ich mich sehr schlecht übrigens.
Nein, ach, das wollte ich nicht.
Naja, ich habe ja da ein bisschen schon, ne? Moralische du ja nicht, aber ich ja schon.
So, und dann kommt diese Aktion, also irgendwie nach dem Unterricht, so ein bisschen bullymäßig treffen sich am Schulhof irgendwie unser bekanntes Trio, Hermine, Ron und Harry und treffen auf... Malfoy, also sie wollen gerade zum Quidditch-Training und dann kommt ihnen das Quidditch-Team von Ravenclaw, nee, Quatsch, was sag ich?
Slytherin,
entgegen.
Und
sagt irgendwie so, nö, wir gehen jetzt trainieren. Und dann sagen die Gryffindor-Typen, nö, heute ist unser Trainingstag. Und dann haben aber die Slytherin-Dudes so ein Wisch dabei von Snape, auf dem steht, heute darf Slytherin trainieren. Und dann sagen die, wir müssen nämlich unseren neuen Fänger, was ist da die Position, auf der Harry ist?
Ich glaube Jäger, also Fänger macht ja glaube ich keinen Sinn.
Naja, aber er fängt doch den Schnatz, egal.
Ich guck mal.
Wir haben einen neuen Jäger, den müssen wir trainieren. Und dann treten sie zur Seite und dann ist es natürlich Draco.
Sucher.
Weder noch, sehr gut. Dann ist natürlich Draco, der Große, wird damit noch mehr, als es sowieso schon ist, zum Rivalen und Erzfeind von Harry Potter. Also quasi das böse Spiegelbild von Harry Potter, in dem er jetzt auch noch auf der gleichen Position im Quidditch spielt wie Harry. Und er hat sich offensichtlich, Draco hat sich offensichtlich über seinen Vater in das Slytheriner Quidditch-Team eingekauft, indem er nämlich allen einen Nimbus 2001. Im ersten Teil war nämlich der neueste Besen, den es gab, der Nimbus 2000. Den wollte jeder unbedingt haben und Harry hatte den dann. Und jetzt hat Draco im zweiten Teil das ganze Slytherin Quidditch-Team mit dem Nimbus 2001.
Und ich frage mich aber, heißt es für uns, dass es tatsächlich schon 2000 Exemplare da gab, weil die immer in Einzerschritten weiterzählen?
Ja.
Oder ist es eher so eine Odyssee im Weltraum-Tribute oder?
Ja, ist das nicht, aber ich dachte immer, das orientiert sich einfach am Jahr.
Aber das ist ja in den 90ern.
Ach so. Dann weiß ich auch nicht.
Ich glaube, Harry Potter fängt 92 an.
Vielleicht Zauberjahre?
Ja. Naja, jedenfalls, ich glaube, es wird wahrscheinlich, es gab schon, es hat angefangen mit Nimbus 1, ja. Nimbus 2.
Erst mit Nimbus.
Eine gute Sache war Nimbus 1354, das war ein sehr guter Jahrgang.
Ja.
Und weiter geht's. Hattest du dazu eigentlich noch irgendwas oder zählen wir wirklich nee, alle
also,
Szenen auf?
Nee, und dann will ja Ron, weil er so sauer ist, dass Draco so gemein ist, will der den so verzaubern, dass er Schnecken ausspuckt. Und
aber sein Zauberstab ist kaputt.
Genau.
Das kommt ja später nochmal wieder, dass der Zauber, den er nach vorne machen will, nach hinten geht.
Genau, das landet immer bei dem, der den Zauberstab gerade selber schwingt. Und deswegen fängt dann Ron an, Schnecken auszuspucken. Und zwar so, dass man warten muss, bis das zu Ende ist.
Na, er kotzt die hoch.
Genau.
Ja.
Und der Zauber heißt auch irgendwie Mund voll Schnecken oder so. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine der ekelhaftesten Sachen, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Das
ich
ist wirklich
auch total
absolut
eklig.
Ekelhaft.
Und der spielt es auch gut.
Ja, aber es ist so hammer, eine so hammerhart ekelhafte Idee. Das hat mich fast empört, wie ekelhaft das ist.
Ja.
Also es soll auch ekelhaft sein, ist mir schon klar. Muss jetzt keiner schreiben, wie das soll auch ekelhaft sein, weil ich weiß, dass es das sein soll.
Schreibt ihm das ruhig.
Aber das fand ich wirklich, da habe ich echt gedacht, oh, come on, Leute. Also, oh, disgusting. Das hat mich auch ein bisschen verstört. Ich weiß nicht, das war irgendwie. Ja, es hat mich verstört.
Ich habe mich gefragt, Hermines Eltern sind beide Muggel.
Ja.
Wie kommen die eigentlich, wie sind die eigentlich darauf gekommen, dass Hermine zaubern kann? Und als sie es rausgekriegt haben, wie haben sie dann rausgefunden, dass es eine Zauberwelt gibt mit Leuten, die das auch machen? Oder werden sozusagen, oder wie ist sie überhaupt Zauberin geworden, wenn ihre Eltern beide Muggel sind? Kann man das einfach so werden?
Das habe ich auch nicht so richtig kapiert, ehrlich gesagt. Da habe ich mich auch kurz gewundert. Ist sie irgendwie konvertiert oder was?
Ja, man konvertiert es, weil dann konvertiere ich aber auch morgen. Also Leute, ich habe keine Zeit, ich muss konvertieren. Ja, ich habe es auch nicht, weil es gibt ja auch, da habe ich vergessen, wie das heißt, es gibt das Gegenteil von Muggel, wenn auch zwei Zaubereltern jemanden zeugen, der kein Zauberer ist. Gibt's auch.
Ja. Also meinst du, es geht auch umgekehrt?
Mhm. Deswegen, also irgendwie ist mir das irgendwie unklar und dann, aber mir geht's vor allen Dingen darum, sie muss es ja dann irgendwann, so wie Harry, muss ihr dann aus Versehen mal was passiert sein, so.
Ja.
Wobei ich auch immer nicht verstehe, was für eine richtige Rolle eigentlich die Zauberstäbe spielen. Kann man nur mit Zauberstäben zaubern, weil Harry zaubert ja auch am Anfang ohne Zauberstab.
Ja.
Und dann hat ja jeder seinen Zauberstab, aber man kann ja auch mit anderen Zauberstäben zaubern, aber ich glaube dann nicht so stark. Also ganz klar ist mir das nicht.
Ja.
Weil wenn sie nicht ohne Zauberstab zaubern kann, dann hätte sie ja eigentlich nie erfahren, dass sie zaubern kann. Weil sie ja mit ihren Muggeleltern in der normalen, also man kommt ja nicht auf die Idee. Oder müssen wir uns jetzt nachher mal, sollen wir ein bisschen probieren mal nachher?
Also das ist ja super offensichtlich wieder eines der Dinge, die 1000%ig im Buch ganz klar aufgebröselt sind.
Ja, wahrscheinlich.
Uns in den Filmen aber nicht so erzählt werden.
Na gut, okay, aber das habe ich mich kurz gefragt. Und dann ist Harry Potter, eine seiner Strafaufgaben scheint offensichtlich zu sein, mit Gilderoy Lockhart Autogramme zu schreiben,
ja.
Was ich auch super genial fand. Und wir da auch so ein bisschen schon mal mitkriegen. Und ach genau, und da hört Harry das erste Mal Stimmen.
Ja, stimmt.
Was ja quasi den ganzen Film lang eine Sache ist. Komm zu mir.
Ja.
Wir erfahren ja später, dass er gar nicht derjenige ist, an den diese Anfrage geht.
Ja.
Sondern er es nur zufällig auch mithört, weil Teile von Voldemort in ihm drin sind.
Ja, und zwar die für Schlangensprache
zum
verantwortlich
Beispiel.
Sind.
Aber auch so ein paar andere, weswegen ja der Hut so verwirrt war, wo er hin soll.
Ja.
Kann ich weitermachen?
Ja,
okay.
Unbedingt.
Dann haben wir eine Szene, wo unsere drei Party-People im Gang auf die erstarrte Katze finden von Finch.
Versteinerte
Filch,
Katze. Ja.
Filch. Genau, und was ich so lustig finde an der Szene ist, die laufen halt irgendeinen dunklen Gang in Hogwarts lang und dann hängt die Katze da von der Decke.
Ja.
Und in dem Moment kommen aus allen Richtungen alle Schüler von ganz Hogwarts auf diese Ecke gelaufen. Ja. Es ist, und 20 Sekunden später alle Lehrer. Ich weiß nicht, ob es da diesen nächtlichen Treffpunkt gibt, wo die alle hin müssen zur gleichen Zeit, weil das erscheint mir doch irgendwie, oder ob es da so ein, oh, ich habe das Gefühl, wir müssen da jetzt alle hin.
So ein Gefühlszauber.
Ja, weil von der einen Seite kamen quasi erst die guten Schüler und dann kamen die ganzen Sism-Schüler von der anderen Seite. Das war irgendwie so super merkwürdig.
So ein bisschen wie diese Szene in Police Squad, dieser Fernsehserie, die der Vorgänger war zur Nackten Kanone, schon mit Leslie Nielsen und so, wo er so jemanden verhaften will und dann liefern die sich und dann sagt er so, bleiben Sie stehen, Polizei. Und der Typ so, nein, niemals. Und dann geht er so in Deckung auf so einer leeren Straße irgendwo und dann geht der Polizist auch in Deckung und dann schießen die so aufeinander. Und ab dem Moment, wo die schießen, laufen so 100 Leute über die Straße und durch diese Schießerei.
Ja, so ein bisschen fühlt sich das an.
Und ja, fand das eher alles so ein bisschen auch so, dass die dann sofort verdächtigt werden. Ich finde auch diesen Hausmeister irgendwie.
Weil der kann die ja eh nicht leiden, ja. Deswegen verdächtigt der sie natürlich mit Absicht.
Na ja.
So, ne? Ich glaube schon, dass er auch weiß, dass sie es wahrscheinlich nicht hören. Er ist halt auch sehr traurig wegen seiner Katze.
Ja.
Und dann erzählt, glaube ich, also ich weiß nicht mehr genau wann, aber Hermine und Ron wissen dann auch, dass er Stimmen hört.
Ja.
Und sagen dann, Stimmen zu hören ist für einen Zauberer kein gutes Zeichen.
Oh ja, stimmt.
Und das fand ich irgendwie verwirrend. Also es ist quasi in der Zauberwelt so, dass wenn man Stimmen hört, ist es ein schlechtes Zeichen. Aber was bedeutet es? Was wofür kein gutes Zeichen? Also, dass Harry vielleicht schlecht ist? Oder also ein böser Zauberer? Oder was bedeutet es? Wofür ist es denn kein gutes Zeichen?
Also ich habe das so, wie die dem das gesagt haben, habe ich schon so verstanden, dass die meinten irgendwie, dass das heißt irgendwas so Richtung Krankheit oder so. Oder dass da irgendwas mit dir nicht stimmt sozusagen.
Ja. Aber dann kommt halt später, also, und das ist für sie aber der Grund, ist Dumbledore nicht zu erzählen. Und das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Nein, das kannst du auf keinen Fall erzählen, weil das ist auch für einen Zauberer ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Wo ich so denke, naja, aber dann doch erst recht Dumbledore, weil das, finde ich, ist etabliert worden, dass Dumbledore der Vertrauenslehrer von Harry ist. Und dass er dem auch so ein bisschen die darken Sachen erzählen kann, weil Dumbledore kennt seine Vergangenheit und weiß einfach, was da passiert ist und dass es diese besondere Verbindung zu Lord Voldemort auch gibt. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass Ron ihn dann auch so angeht, oder vielleicht bei Ron verstehe ich es noch, aber dass Harry dann das auch eben nicht macht und Dumbledore sich da überhaupt nicht öffnet, sondern die drei wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, dass er Stimmen hört, aber es ist kein gutes Zeichen. Und deswegen erzähl es lieber keinem, weil warum, sonst denken alle, du bist böse und du fliegst von der Schule, oder ich verstehe es irgendwie nicht. Ja, so ein bisschen wird es ja auch angedeutet, ne? weil ja dann später auch sozusagen ein großes Problem ist, dass die Leute denken, dass er vielleicht der Nachfahre Slytherins ist und die Kammer des Schreckens geöffnet hat.
Na.
Also der ist ein bisschen all over the place, der Film.
Und dann lernen wir aber irgendwann einen meiner Lieblingscharaktere kennen aus den Harry Potter Filmen, von denen ich keinen wirklich ganz gesehen habe.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß es nicht.
Na, die maulende Myrte.
Ach, die Schauspielerin war 37, als es gedreht wurde.
Na, sieht man ja gar nicht an. Nee. Das hat sich extrem gut gehalten. Das ist ein Charakter, den ich immer lustig fand. Ich fand den Namen lustig, ist natürlich so ein bisschen Bauer sucht Frau mäßig irgendwie.
Ja.
Oder Schwiegertochter gesucht, oder wo die immer diese Alliterationen machen.
Ja, aber es ist ja auch, also alle Geister in der Harry Potter Welt haben ja auch so eine wortwörtlichen Namen hier, wie der fast kopflose Nick und so.
Ja. Aber ich finde die maulende Myrte irgendwie lustig. Immer dieses das so, ständige.
Weißt du, warum du das magst? Du magst ja auch Ross bei Friends.
Ja.
Hi.
Ich finde die irgendwie, mag die. Ich finde, das ist ein guter Charakter. Ich finde die irgendwie sehr, sehr lustig. Und ihre ganze Origin-Story ist ja auch so super weird, weil sie ist ja ein Geist auf dem Klo, weil sie da auch gestorben ist.
Genau, wir erfahren ja ihre Origin-Story auch in dem Film.
Genau.
Sie ist dabei gestorben, als die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren das letzte Mal geöffnet wurde.
Genau. Und dann ist sie von diesem Basilisk, dieser Schlange, die da in der Kammer des Schreckens lebt.
Angeguckt worden.
Doch.
Wenn man den Basilisken in die Augen guckt, stirbt man.
Ja, dann habe ich es falsch verstanden. Weil ich habe es so verstanden, dass sie, weil sie erzählen ja dann groß, dass dieser Basilisk sich durch das Abflusssystem von Hogwarts bewegt hat, durch die Rohre.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, dass sie gerade am Klo saß und der dann da rauskam und sie dann getötet hat.
Nee, Tom Riddle kam ja aufs Klo mit dem Basilisken zusammen. Und dann hat sie die Tür aufgemacht, um zu gucken, wer da ist, weil um der Person zu sagen, hier ist das Mädchenklo. Also sie hat sich auf Klo versteckt, weil sie gemobbt wurde wegen ihrer Brille und hat auf Toilette geweint. Und dann hat sie eine Männerstimme gehört und wollte die Tür aufmachen, um zu sagen, du darfst hier nicht sein. Sie wusste nicht, dass es Tom Riddle ist, das erfahren wir später erst. Und dann sagt sie, das Letzte, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie in zwei gelbe Augen gestarrt hat. Dann war Tom Riddle zusammen mit dem Basilisten irgendwie unterwegs. Ja,
stimmt. Aber ich fand es irgendwie... Okay, aber wieso wird dann so groß dieses Setup gemacht, dass sich der Basilisk durchs Abwassersystem... Das habe ich überhaupt nicht kapiert.
Na, der ist dann wahrscheinlich schon da rausgekommen, weil da ist halt das Tor, in dem Klo war ja das Tor zur Kammer des Schreckens. Also ist ja wahrscheinlich da irgendwie rausgekommen gerade. Also Tom hat ihn da vielleicht irgendwie gerade befreit oder wie auch immer.
Ja, schon.
Haben sich für den nächsten Plan besprochen.
Schon irgendwie komisch.
Ich fand viel komischer.
Aber ganz kurz noch, weil die Maulende Myrte kommt ja auch nachher wieder zu Harry und Ron und so und sagt irgendwie, da hat jemand was weggeschmissen. Mhm. Und zwar, als sie gerade im Rohr abhingen, ist das durch sie durchgefallen.
Sie hängt halt da ab, ja.
Da fällt ja öfter mal was durch sie durch.
Aber die Toilette, wo sie sich aufhält, wird ja nicht mehr benutzt.
Ah, okay.
Das wird auch gesagt.
Okay.
Deswegen können die ja da auch ihre ganzen Tränke und so zusammen machen, weil Hermine am Anfang sagt, dass die Toilette hier nicht mehr benutzt wird. Weil die Maulende Myrte, die halt heimsucht, geht da keiner mehr hin, schon seit Jahren nicht mehr.
Okay, gut, haben wir das geklärt.
Ja. Also ihr fällt tatsächlich nur Wasser auf den Kopf. Ich finde viel geiler, als sie später alle Wasserhähne aufdreht und quasi das komplette Stockwerk überschwemmt, dass Ron und Harry da reinspazieren und auch nicht zudrehen.
Aber wie macht sie das denn? Sie kann doch gar nicht, sie ist doch nur ein Geist.
Keine Ahnung, vielleicht kann sie so, weiß ich auch nicht.
Ist eigentlich voll unlogisch.
Ich weiß auch, vielleicht hat sie die auch nicht angemacht. Wahrscheinlich doch. Ich weiß
wahrscheinlich war es nicht sie. Aber die sagen ja, dass sie es war. Also
ja,
sie
ja, auch ja. Davon ausgehen, vielleicht dass kann sie sich so drauf konzentrieren und dann geht es irgendwie. Ja, okay. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls haben wir dann Unterricht bei Professor McGonagall. Und die erzählt ja gleich dann die ganze Kammer des Schreckensgeschichte so in ihrem Unterricht. Aber was sie vorher macht, ist die super, den allerwichtigsten Zauberspruch der Welt lernen. Und zwar, wie man aus Tiere Trinkbecher macht. Ich dachte, Leute, verarscht ihr mich jetzt hier oder was? In was für einer Situation habe ich denn mal, ich sehe da eine Taube, aber ich habe richtig Durst.
Aber die Flüssigkeit zerläuft immer zwischen meinen Händen.
Ich kipp das immer in die Taube rein und dann ist da nichts raus. Das perlt halt von den Scheißbären ab. Also mache ich einen Pokal draus. Also das ist doch nicht sehr merkwürdig.
Das stimmt. Das lustig, ich habe es gar nicht so in Frage gestellt, aber es macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn.
Es ist ein Zauberspruch, den wir demnächst nicht brauchen.
Na, das stimmt.
Ja, also vielleicht.
Das heißt auch vor allem, Ron macht ja dann da aus seiner Ratte einen Becher und schafft es nicht so richtig, deswegen hat der Becher dann noch so einen Schwanz und bewegt sich.
Verstehe
so.
Ich übrigens auch nicht, dass, also für mich ist er eigentlich mit Zaubersprüchen, dachte ich zumindest immer, wie schwanger oder nicht schwanger.
Ja.
Weil entweder er funktioniert oder nicht, aber dass der Zauberspruch so ein bisschen so, fast, ich hab's gleich.
Ja.
Das verstehe ich halt irgendwie.
Ja, vor allem dieser Rattenschwanz bewegt sich auch erst noch und nachher hängt er nur noch schlaff runter. Also ist wahrscheinlich auch mittlerweile tot.
Absolut, auch wie der Rabe. Also
totgebechert.
Professor McGonagall hat auch, also diese Frage, die sich mir stellt, wo ist der Rabe jetzt mittlerweile, solange der Becher hier ist? Tauschen die den Platz oder höre ich da so ein ganz leichtes Schnabelklickern jetzt immer drin?
Ich
frage
mich auch, ob das dann so ein bisschen nach so Tier schmeckt, wenn man
also
daraus trinkt.
Also insgesamt würde ich sofort so Ratten, als die vor meinen Augen zu pokalen, und da würde ich sofort draus trinken.
Ja.
Also da habe ich ja richtig Bock drauf.
Absolut.
Und sie erzählt dann die Geschichte, was ich ja interessant fand, von Hogwarts, dass das von 4 Zauberern gegründet wurde, eben die wir alle kennen, ne? Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw und Gryffindor.
Ja.
Das waren deren Nachnamen und 3 von denen hatten so eine ganz andere Idee als der 4., also Slytherin. Und da ist irgendwie dieses ganze Konzept ist natürlich komisch, weil man sich so fragt, wie sind dir 4 denn eigentlich Geschäftspartner geworden? Also wie kam man denn dazu, dass die, pass auf, wir haben so überhaupt eine ganz andere Idee, wie das sein soll, als du. Wir hätten dich aber gern dabei, aber weil wir halt 3 gegen 4 sind, also es wird richtig stressig und du wirst dann abhauen.
Ja.
Also ich weiß nicht genau, wie die 4 so zusammengekommen sind, dass sie eine Schule zusammen gründen wollen. Das ist mir super unklar.
Na, das stimmt.
Ich meine, ich bin froh, weil ich mag das ja eigentlich, dass es quasi so ein böses Haus gibt, was, also es ist ja kein böses Haus, ne? Es ist ja nur so, dass alle, die bei Slytherin waren, also alle bösen Zauberer waren bei Slytherin, aber ich glaube, es ist nicht automatisch so, dass alle Zauberer, die bei Slytherin sind, böse sind.
Nee, es ist so eine Art FDP-Haus.
Es ist so ein bisschen halt so ein etwas dunkleres Haus, es ist, also ich finde es halt eher CSU. Es ist halt sehr der dunklen Seite hingezogen. Ja. Es gibt noch so ein paar, die irgendwie finden, okay, Menschen sollte man nett behandeln, aber die meisten sind schon so, so, ne? Ja. Und
mir san mir.
Ja, genau. Oh Gott.
Genau. Stimmt, eigentlich ist das CSU-Haus.
Und deswegen ist mir so unklar, diese Gründungsgeschichte, weil ich verstehe schon, warum die sein muss und dass ich die jetzt hinterfrage, ist auch sehr nitpicky, aber ich versuche mir immer so diesen, weißt du, also ich habe ja auch eine Firma gegründet mit jemandem, wo quasi auch eine der Bedingungen war, dass wir uns mögen.
Ja.
Weil wir arbeiten halt zusammen.
Ja.
Naja.
Vielleicht ist bei Schulgründung anders oder vielleicht war das damals anders oder so. Ich hab
ja, es ging wahrscheinlich denen auch, also der ganzen Zaubereigemeinschaft geht es wahrscheinlich auch immer ein gewisses Gleichgewicht von dunkel und hell und so, dass man, wenn man das Dunkle ganz ausschließt, dann macht es ein eigenes Fass auf und so haben wir es natürlich in unseren Reihen und können noch beeinflussen und so. Ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Idee gewesen, dass man das, wie das, weswegen auch die AfD ab und zu eine Rede halten darf. So irgendwie, das ist so eine Art Demokratie halt, da muss halt alles irgendwie dabei sein.
Ja. Dass sie das schon, also damals war ja länger her, als Hogwarts gegründet wurde, aber dass sie es bis heute nicht kapiert haben, dass es keinen Sinn macht, die erzählen zu lassen. Die sind einfach nicht zugänglich für vernünftige Argumente.
Nee. Na. Naja.
Naja. Jetzt haben wir den Slytherin-Salat.
Ja, das stimmt.
Und
der Film wurde übrigens, das wollte ich noch ganz kurz zwei Trivia-Sachen sagen.
Ja.
Erstens, dass Gilderoy Lockhart eigentlich Hugh Grant hätte sein sollen, was ich auch gut finde.
Oh ja, stimmt. Das wäre toll gewesen.
Der musste kurz vorher absagen wegen Scheduling-Problem.
Ach, wie schade.
Ja, der wäre echt ein guter Gilderoy Lockhart gewesen.
Das stimmt.
Dieses verpeilte, leicht schleimige.
Ich liebe ja Hugh Grant sehr.
Ich auch total. Ich liebe den auch. Und ich habe auch, für mich war das nie ein Kritikpunkt, dass er immer die gleiche Rolle spielt, weil ich diese Rolle so liebe.
Total.
Ich kann mich nicht satt sehen an diesem verpeilten, leicht chauvinistischen, irgendwie flirty Guy.
Ich auch nicht. Sie kommen von der Zeitschrift Ross und Reiter? Das ist mein Lieblingszitat aus Notting Hill.
Ich finde ihn sehr, sehr lustig.
Und Notting Hill müssen wir auch bei VMAF hier noch gucken. Das ist ja Julia Roberts.
Oh ja, stimmt, dürfen
cool.
wir.
Na, sehr
gut. Nicht schlecht. Das können wir mit meinem Bruder machen. Und das andere ist, dass die ganzen, also das Farbschema und das Licht ein Tick dunkler ist als im ersten Teil und von jedem Teil dann dunkler wird.
Ah ja, okay. Jetzt passieren irgendwie noch ein paar Sachen. Wird jetzt nicht auch Hagrid verhaftet oder so? Oder kommt das erst später? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sorgen die dafür, dass die Lehrerin, wie heißt sie nochmal, Professor?
McGonagall.
Wie?
Professor McGonagall?
McGonagall.
McGonagall.
McGonagall. Okay, die sorgen dafür, dass
Prinzessin McGonagall.
Mein Kopf ist halt wirklich nur Matsche. Dass Professor McGonagall irgendwie die geheime Treppe herbeizaubert, damit die da irgendwie hin können. Bist du noch bei mir?
Ja.
Ja. Sie zaubert ja diese Treppe, diese Wendeltreppe herbei. Mhm.
Ach so, nee, sie zaubert nicht, du meinst, also, das ist, die Treppe ist da.
Ja.
Sie macht, also jedes Haus hat ja ein Passwort, damit man reinkommt.
Ja.
Und das ist halt Dumbledores Büro. Und da gibt es halt auch ein Passwort, was sie kennt, damit er zu Dumbledore kann. Und dann fährt die Treppe, die Wendeltreppe einfach aus dem Boden hoch.
Aber das Passwort ist Zitronensorbet.
Ja, weil das sein Lieblingsnaschzeug ist.
Ja, aber dann ist es ja mega das gar nicht gute Passwort.
Absolut richtig. Das ist, glaube ich, auch der Grund, was ich später als Notiz habe, warum alle 5 Minuten einfach jemand reinstürzt in dieses Büro. Weil es einfach kein gutes Passwort ist.
Mega gar nicht das gute Passwort.
Nee, das ist so, als hättest du so den Namen deiner Tochter oder so, weißt du?
Das ist so schlimm. Zitronensorbet.
Ja.
Wahnsinn.
That happened.
Das fand ich sehr verwirrend.
Ich versuche gerade mal hier zu gucken. Ah ja, genau. Dumbledores Büro übrigens, ja, liebe ich total.
Ja.
Und es war dato, bis, also an dem Punkt, sagt man ja dato,
ja,
eins der teuersten Sets, die je gebaut wurden. Und ich liebe das auch total, ich finde, es sieht toll aus.
Ja.
Und was ich interessant finde, ich habe jetzt eine interessante Sache entdeckt,
ja,
die wahrscheinlich super offensichtlich ist, aber mir ist sie heute beim Gucken das erste Mal aufgefallen.
Shoot me.
Dumbledore sagt zu Harry, Harry, gibt es noch irgendwas, was du mir sagen willst? Weil, ja, Dumbledore offensichtlich spürt, es gibt irgendwas, weil Harry verschweigt ihm ja, dass er Stimmen hört.
Mhm.
Und dass er Parseltongue sprechen kann, glaube ich, verschweigt er ihm auch. Ja. Das erfährt er ja später.
Wie heißt das?
Parsel.
Ah, ja.
In Englisch sagen die Parseltongue. Also, ah, ja. Tongue ist ja so, mhm, Sprache. Ne? Mhm. Und er sagt ihm das eben so mit diesem sehr eindringlichen, dass quasi beide Parteien wissen, ich habe, da ist irgendwas, sag's,
ja,
mir doch.
Ja.
So. Ich habe nicht verstanden, warum Harry ihm das nicht sagt in dem Moment.
Ja.
Und später, wenn Harry diesen Flashback hat zu 50 Jahre vorher zu Tom Riddle,
ja,
gibt es die gleiche Situation mit Tom Riddle, dass Dumbledore zu ihm sagt, Tom, gibt es noch irgendwas, was du mir sagen willst?
Ja.
Und Tom Riddle überlegt dann auch so, ja, und sagt dann nein. Und dann sagt Dumbledore, okay, dann, okay, alles klar.
Ja.
Und das gleiche, und es ist die gleiche Szene. Und ich finde das so cool, weil ja eine dieser Motive, die sich so durchziehen durch alle Harry Potter Filme, ist, dass Harry Potter mit Voldemort mehr gemeinsam hat, als er.
Als sie beide wollen oder,
ja,
als er will.
Genau. Ja. Mhm. Und deswegen fand ich die beiden Szenen so cool,
mhm,
weil sie beide sich entscheiden, mit ihrem vermeintlich Vertrauten sich nicht mitzuteilen.
Da frage ich mich gerade, weil ich aber auch jetzt gerade die Chronologie nicht mehr im Kopf habe, der Moment im Unterricht, wo Harry mit der Schlange spricht.
Mhm. Kommt ja später erst.
Ah, kommt erst später. Weil das spätestens, dann müsste es Dumbledore ja doch erfahren. Also
genau, das meine ich gerade. Das, ja, kommt ja erst später.
Okay.
Ich glaube auch, Dumbledore weiß es vielleicht jetzt sogar schon, das bin ich mir,
ja,
nicht sicher. Er will nur Harry sozusagen die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, ob er es ihm erzählt oder nicht. Oder, ja, wann er es ihm erzählt oder wie auch immer.
Da sieht Harry auch das erste Mal den Phönix.
Ja, der ist cool.
Den finde ich auch cool.
Fawkes.
Ja.
Ja, der ist super. Und vor allen Dingen verbrennt er und dann entschuldigt sich Harry, weil er irgendwie denkt, er hat ihn aus Versehen abgefackelt. Ups, sorry. Harry war wieder Gegenteiltag, mach nichts kaputt.
Sehr cool, wenn man mal so einen Badass-Professor hätte, der sich dann so seine Kippe am Phönix anzündet.
Das stimmt. Es gab auch wieder Quidditch, aber ich nehme an, dass wir da.
Ja, du, da sind wir durch mit.
Hermine hat einen genialen Einmonatsplan. So, jetzt fand ich noch lustig, wir müssen ja auch nicht alles erzählen, aber was ich lustig fand, ist die Verwandlung in Crab und Goyle.
Ja.
Und da muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch die dümmsten Menschen in der Zauberwelt nicht sofort in Gebäck reinbeißen würden, was einfach im Gang schwebt. Also auch, ich glaube, auch die allerdümmsten Menschen würden dann eigentlich sagen, was bedeutet das? Sollte ich das essen?
Das stimmt.
Aber die beiden können es ja gar nicht abwarten, sich das komplett quer zu schieben.
Vor allem haben sie auch beide gerade die Arme voll,
ja,
Gebäck,
ja,
und dann schwebt da noch was, das müssen sie jetzt auch noch essen.
Genau, also so als hätten wir jetzt, also als würde uns gezeigt, boah, die haben jetzt so gebäckhungrig, ja, dass sie es nicht mehr aushalten. Aber sie haben halt den ganzen Gebäckvorrat in der Achsel. Und dann verwandeln, also die beiden, und dann legen sie die irgendwo hin und Harry, Ron und Hermine trinken ein von Hermine gebräutes Gebräu,
ja,
was so eklig aussieht. Und Ron muss auch kotzen, Hermine auch.
Ja.
Und dann sehen die halt beide aus wie Crab und Goyle und gehen dann zu, treffen dann Malfoy, Draco Malfoy und versuchen aus ihm rauszufinden, wer der Erbe Slytherins ist.
Ja.
Ob Draco Malfoy das vielleicht ist. Und ich finde es so lustig, dass sie quasi wissen, dass sie jetzt die beiden sind,
ja,
und versuchen müssen, aus Draco was rauszufinden,
ja,
was rauszukriegen,
ja,
und von jeder einzelnen Beleidigung von Draco so getriggert, ja, sind, ja, dass sie sich null im Griff haben.
Das stimmt.
Dass sie so sagen, vor allen Dingen Hermine, und dann rasten die, aber beide auch, haben sich überhaupt nicht mal für diese 30 Sekunden irgendwie
das
im
stimmt.
Griff, dass zu Recht Draco Malfoy irgendwann sagt, was ist denn mit euch?
Ja. Also das Konzept Tarnung vielleicht auch nochmal ein
bisschen.
Weil
dann können sie auch einfach als Harry und Ron, ja, dahin gehen. Also das ist wirklich, also da haben die beiden auch nochmal.
Auch so komisch, ne, dass man dann so aussieht wie die, aber die Stimme bleibt die alte.
Ja.
Das ist irgendwie zaubermäßig auch unlogisch.
Ja, aber es ist ja, ich habe mir so überlegt, Harry Potter, also die Reihe hat ja angefangen, als die im Film 11 waren.
Ja.
Und wie auch im ersten Teil ist im zweiten Teil Hogwarts eine ständige Kindertötungsmaschine. Ja. Also auch im Unterricht, überall ja. gibt es andauernd Situationen, wo quasi der Subtext ist, da wäre jetzt fast jemand gestorben. Ja. Und ich finde es so krass. Ich habe irgendwie mitgezählt. Ich dachte, ich hätte mitgezählt, aber ich finde die Notiz nicht mehr, wie oft Harry in Lebensgefahr war. Und nachher kommt noch so eine Lebensgefahr, wo ich wirklich denke, jetzt verarscht ihr mich, oder? Ja. Da kommen wir dann noch zu. Stell dir mal vor, du bist ein Kind, was seit deinem 11. Lebensjahr ständig in Lebensgefahr schwebt, ja. keinem Erwachsenen vertrauen kann und ja. auch, die sind ja auch immer auf sich gestellt. Also die machen ja alles ganz viel zu dritt ja. Und werfen sich so in Gefahrensituationen zu dritt, ohne sich irgendwie Rat bei Erwachsenen zu holen ja. oder so. Ja. Und die drei sind als Erwachsene, werden die richtig krass alle zur Therapie müssen. Ja. Weil die sind so traumatisiert, ja. so viele Nahtoderfahrung, also das da bisher.
Das ist übrigens, was den Zaubertrank von Hermine betrifft, wie gesagt, Ron und Harry sind ja dann diese beiden Draco-Kumpels da. Mhm. Hermine traut sich nicht aus Crab dem Klo raus. Traut sich aus dem Klo raus, nachdem sie ihren Trank getrunken hat, ihren Zaubertrank, ihren Verwandlungstrank. Und dann sagen irgendwann Harry und Ron, komm, jetzt zeig dich und so. Als sie übrigens wieder zurückverwandelt sind, was sie ja dann
genau.
nicht ist.
Nee, bei ihr hält es offensichtlich ja, länger. Ja, so in so einer Toilette, wenn es so ein bisschen feucht ist, die ja. Luft, dann hält sich so ein Zauber einfach länger.
Und dann macht sie die Tür auf und auf ihrem Umhang oder den sie irgendwie benutzt hat.
Man brauchte ja Haare genau. und sie Haar, hat sich, genau, sie ja. hat dachte, es wären die Haare von der Mädel, aber es waren mhm. die Haare von der Katze des
genau.
Mädels.
Und deswegen ist Hermine zur wahrhaft unniedlichsten Katze
total
aller Zeiten verwandelt worden.
Super unniedlich.
Die sieht so hammer gruselig aus. Das ist so aber nicht nur gruselig, sondern einfach so, sieht so,
das ist eine wahnsinnige, Wort. Also eine sehr unsympathische Katze.
Ja, so unnatürlich im Sinne von, wenn ein Mensch sich in eine Katze verwandelt, in Mensch-Katze-Twitter, dann sähe der auch nicht so aus. Also irgendwie, es ist aber auch nicht comic-mäßig, sondern dann ist es wieder so realistisch und so Uncanny Valley-mäßig und so. Mhm. Also diese Katze, die Hermine da ist. Und dann wird ja auch gesagt, naja, du musst jetzt irgendwie in die Krankenstation oder so. Also bei ihr ist der Zauber anscheinend, wenn man einen Katzner hat, der dauert dann länger und hält dann auch für immer oder keine Ahnung.
Offensichtlich, ja.
Also so ganz seltsam, was da plötzlich bei ihr super andere Bedingungen beim Zaubertrank vorherrschen.
Und dann wird kurz danach die halbe Schule überflutet und Harry findet dann das Tagebuch auf Klo,
ja.
was nach Moaning Myrtle geschmissen wurde,
ja.
geworfen wurde. Das erfahren wir dann später, wer das war.
Und wie sich rausstellt, ist dieses Tagebuch Tom Riddles Buchbot.
Ja.
Das gibt es doch jetzt auf so Homepages immer so Bots, die einem so Fragen beantworten.
Also
und so funktioniert
Siri,
auch dieses
geschriebenes
Buch.
Siri.
Genau.
Ja. Tom Riddles Siri. Ja, genau. Also das ist erstmal leer. Also hinten ist der Name eingraviert, Tom Marvolo Riddle, wo der Name in der Mitte auch nur kreiert wurde, damit am Ende ein gutes Anagramm entsteht.
Ja.
Weil niemand heißt Marvolo. Sorry. Also ich weiß nicht, ob es der Opa ist von den Marvel-Comics oder was, aber Marvolo Patronum. Und es ist erstmal vermeintlich leer und dann versucht er was reinzuschreiben, die Schrift verschwindet und dann merkt er aber, dass er sich per Schreiben, also es ist ja ein Mufuta, ein Multifunktionstagebuch.
Vor allem, wieso heißt er eigentlich Tom Marvolo Riddle? Und Marvolo ist ein super komplizierter, seltener Name, aber Tom ist doch eigentlich Thomas.
Ja.
Also wie ist das dann da plötzlich okay, dass das Kürzel der angeblich offizielle Name ist?
Weil die Eltern große Tom und Jerry Fans waren. Ich habe keine Ahnung. Ich finde viel lustiger das Mufuta.
Ja, das Mufuta finde ich auch sehr schön.
Also man kann einen Klecks reinmachen, der verschwindet, was schön ist, wenn man aus Versehen kleckst. Ja. Das hat einfach keine Konsequenzen. Ja. Man kann reinschreiben und kriegt Antworten auf seine Fragen.
Aber auch nur so, wie das Buch Bock hat.
Genau.
So ein bisschen.
Und dann, das Buch ist auch so ein bisschen so ein kleiner Troll. Also sagt dann so, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann es dir zeigen. Ja. Also da wird auch so eine kleine Cliffhanger-Situation aufgebaut. Und das Buch kann halt in der Mitte eine Lichtfalle öffnen, in die man reingezogen wird. Also verschiedene Dinge kann dieses Buch.
Absolut.
Und auch dann so ein krasser Zauber, dass Harry wirklich an dem Ort ist quasi. Also so die Vision so stark ist, dass er sich da in der Vision auch die Treppen hochgehen kann und
ja,
so.
Ja.
Und da sind wir halt vor 50 Jahren, Tom Riddle, auch Schüler an Hogwarts, Dumbledore noch kein, noch nicht der Direktor, aber schon Professor oder Dozent oder wie auch immer.
Ja.
Und da geht's halt, das ist dann die Zeit, als die Kammer des Schreckens zum ersten Mal geöffnet wurde. Kammer des Schreckens übrigens, haben wir gar nicht erklärt, ne? Aber ihr wisst ja, was da die Prämisse ist. Oder sollen wir das nochmal kurz sagen? Na, die hat ja der Slytherin angelegt, kurz bevor er Hogwarts verlassen hat, weil er sich mit den anderen drei gestritten hat. Ja. Also einer der Gründer, also der Gründer von Slytherin, hat die Kammer des Schreckens angelegt und darin ein Monster versteckt. Und wenn es geöffnet wird, dann, dann bringt das Monster alle Schlammblüter um. Irgendwie so.
Naja, genau.
Also es gibt eine Säuberung, auch ein sehr gutes Wort, fand ich. Habe ich mich gar nicht erschrocken, als ich das geguckt habe. Und die Kammer des Schreckens ist aber so gut versteckt, dass über all die Jahrhunderte oder wie auch immer die Lehrer danach gesucht haben und nicht gefunden haben. Ich fand dann das Versteck gar nicht so gut.
Nö.
Also gerade auch mit dem Zeichen da dran von dem Basilisken war gut. Und wobei das ja nicht klar war, es ist ja nur ein Monster, keiner weiß, was für ein Monster. Deswegen denken da nämlich alles, ist die große, gruselige Spinne, die Hagrid hat, die dann in den verbotenen Wald abhaut. Es ist aber nicht die große, gruselige Spinne, die Hagrid hat.
Wobei sich bei der dann auch rausstellt, dass sie nur Hagrid verschont.
Ja, also auch, sie hätte es halt gut sein können.
Ja, absolut.
Also es ist, wie dann auch alle so machen, diese Beschuldigung, die ist einfach überhaupt nicht okay und so. Und das doch kein sein Monster ist, also es ist nur diese liebe Spinne. Aber die Spinne tötet halt jeden außer Hagrid.
Genau.
Und der Basilisk halt nur Schlammblüter. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da, naja. Und auch der Basilisk, dem ist es doch auch scheißegal. Harry Potter ist ja auch kein Schlammblüter.
Ich finde auch, das muss ich auch mal sagen, ich finde der Basilisk ist echt, der Basilisk ist echt ein Scheißname für ein Monster.
Total, finde ich auch.
Dass ich denke die ganze Zeit an Basilikum und so und oder irgendwie an so eine Kirche. Kirchen heißen ja,
ja
auch.
Ja, ja, ich denke, ja, ja, genau. Irgendwie
Basilika
an so
Basilika und so.
Ja, an so eine bestimmte Art Säule oder so.
Ja. Also Basilisk ist voll der
Kackname. Ist auch überhaupt kein grusiger oder furchteinflößender Name.
Gar nicht.
Nee, null.
Das ist ja so, keine Ahnung.
Also da hätte ich die Spinnen echt besser gefunden.
Ja, also Basilisk ist echt, ich weiß nicht, wieso das eine Sache, wieso dieser Name gewählt wurde.
Na, ist komisch.
So unsexy, Basilisk.
Und jetzt erwischt es Hermine.
Ja.
Und daraufhin gehen Ron und Harry zu Hagrid, um sich Rat zu holen oder um ihn auch mit dieser Story zu konfrontieren.
Eine Sache habe ich noch, weil wir von dieser VR-Situation gesprochen haben mit dem Tagebuch, wo er da vor 50 Jahren ist.
Mufuta.
Mit Mufuta. Mit dem jüngeren Dumbledore. In keiner Version ever bei Harry Potter sieht Dumbledore Jude Law irgendwie ähnlich.
Das stimmt.
Ist natürlich auch erst danach entschieden worden.
Klar,
bla bla. Aber da ist wirklich, man hat auch nicht dafür gesorgt, dass Jude Law den Dumbledores irgendwie ähnlich sieht. Das wird jetzt, und ich überlege die ganze Zeit, wie, also Fantastische Tierwesen spielt ja so in den 20ern.
Aber der ist doch so, also Dumbledore hat doch so viele Haare im Gesicht, ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist.
Ich weiß auch gar nicht, ob, also wenn die Idee die ist, ne, dass, wie gesagt, Tierwesen ist, glaube ich, so 27 spielt das oder irgendwie so. Wenn die Idee ja die ist, dass das derselbe Dumbledore ist, dann ist das 70 Jahre später Hogwarts, also
ja,
Harry
Potter.
Ja,
das ist natürlich nicht, weil er sieht ja in vor 50 Jahren sozusagen aus wie, als wäre er schon sehr, sehr alt.
Ja, ja. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, was ist in Dumbledores Leben passiert, dass er entweder A, beschlossen hat, sich die Haare wachsen zu lassen, als alter Mann, weil wenn man als alter Mann so lange Haare hat, dann hat man die auch als junger Mann schon gehabt.
Mhm.
Und dann frage ich mich die ganze Zeit, was für ein Zauber passiert ist, dass er plötzlich halt so anders aussieht, ob er da in irgendeine Zauberschlacht geraten ist, die ihn so entstellt hat.
Also das ist zum Beispiel was, wo ich völlig fein damit bin, dass sie sich gegen so eine optische Kontinuität entschieden haben und für sehr gute Schauspieler.
Ich bin, bin immer dafür, Jude Law zu besetzen, für jede Rolle, der kann meinetwegen auch Harry Potter spielen, aber trotzdem, ich versuche denen ja zu helfen. Ich suche ja für mich eine Erklärung, die das kohärent macht.
Verstehe.
So.
Naja, das ist halt gerade so mit Zeitsprüngen ist immer schwierig.
Warum hat der lange Haare als alter Mann?
Was Weil er ein Zauberer ist, Nils.
Ja, aber er ist ja auch als junger Mann ein Zauberer.
Ja, ich brauche keinen Zauberer mit so kurzen, schnieken Haaren. Ja, aber alle jungen Zauberer haben ja auch noch kurze Haare. Das ist halt die Weisheit im Haar. Lass mich in Ruhe. Also Hermine ist gefroren und Harry und Ron gehen zu Hagrid, um ihn zu konfrontieren mit der Geschichte, die Harry gesehen hat
ja.
im Tagebuch.
Ja.
Und die kommen nicht so richtig zum Quatschen, weil dann kommt Dumbledore und der Minister oder der Präsident oder der Chef vom Ministerium für Zauberei vorbei
ja.
und dann noch Lucius später.
Ja.
Und sie wollen Hagrid verhaften und Lucius will Dumbledore mitteilen, dass er vom Vorstand quasi abgesägt wurde, suspendiert worden ist. Als Direktor von Hogwarts, weil sie finden, oder das behauptet er zumindest, dass der Vorstand findet, dass er mit der Situation die nicht handeln kann. Und Lucius tut dann so, als wäre das Wohl der Schüler, würde ihm am Herzen liegen.
Ja.
Und da ist es so, und Harry und Ron stehen die ganze Zeit im Raum unter ihrem Unsichtbarkeitsumhang.
Mhm.
Und da haben wir wahrscheinlich auch ein paar Fragen. Also eine ist, warum kann Dumbledore sie jetzt sehen?
Naja, das habe ich mich gar nicht gefragt, weil Dumbledore ist halt der Beste von allen, der checkt das schon so ein bisschen.
Okay, also, ich dachte mir schon sowas, aber so ganz ja, ohne Erklärung.
Ich glaube, es ist so ein bisschen so wie, du spürst ja auch, wenn du mit dem Rücken zu jemandem stehst und der dich anstarrt, das spürt man ja.
Ich habe das noch nie gespürt. Das ist was ich mich schon immer frage, was er mir alle für einen Scheiß erzählt, dass man das spürt. Ich spüre das nicht, weil man merkt Blicke nicht.
Doch, man spürt das. Und da habe ich das Gefühl, ist das eben auch so. Dumbledore ist ja ein extrem sensibler Geist. Und der spürt das einfach, dass er da im Raum noch irgendwie beobachtet, weil ja, sich auch Hagrid so komisch. Hagrid weiß ja, dass die da sind und deswegen benimmt er sich ein bisschen anders als sonst. Also wenn man einen Raum lesen kann, so wie Dumbledore das ja kann, dann merkt man auch, dass da irgendwas ist, sozusagen.
Ja, ich finde nur so lustig, dass Hagrid sozusagen den mit auf den Weg gibt, also so nochmal laut in den Raum sagt, dass wer Antworten finden will, sollte den Spinnen folgen.
Ja.
Und da habe ich zu stehen, ... in den Tod.
Das habe ich auch aufgeschrieben.
Wirklich?
Hagrid hätte, hätte Hagrid nicht noch vor den Spinnen warnen können?
Ja.
Also, dass die sie auch töten? Weil er weiß ja, dass sie nur ihn verschonen.
Wer Antworten sucht, soll den Spinnen folgen.
Da könnte man vielleicht noch so ein aber dabei vorsichtig sein, hinterher schieben
oder
so.
Ja, also möglichst nicht irgendwie dich mit dem Rücken zu dem stellen oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht einfach eine Eule schicken.
Na.
Weil der Gag ist ja, ich finde, dass sie ja bei den Spinnen gar nicht sehr viel erfahren, außer dass die Spinne sagt, sie ist nicht das Monster.
Ja.
Und sie war immer bei Hagrid.
Ja.
Weil das hat ihnen Hagrid auch schon gesagt und wir vertrauen ja Hagrid.
Ne, ja, aber
also und jetzt erzählt's mir die Spinne kurz, bevor sie mich essen will. Ach so, jetzt glaube ich.
Naja, das ist halt so eine Cluedo-Situation, ne? Wo man irgendwie so die Spinne mit dem Kronleuchter in der Bibliothek und so, da muss halt alles einzeln abgeklärt werden.
Art, auch noch ein kleines Trivia, was wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist, ist, dass der Darsteller, der Ron Weasley darstellt, so krasse Angst hat vor Spinnen, dass diese ganze Panik im Gesicht überhaupt nicht geschauspielt war und dieses Kreischen und sich Erschrecken und der bis heute in alle Filme natürlich gesehen hat, außer diese Szene konnte er nie sehen, muss er immer vorspulen,
aber
hält
das,
er nicht aus.
Aber die sind doch CGI.
Ja, hält er trotzdem nicht aus. Er hat so eine Angst vor Spinnen.
Ich meine, als er das gespielt hat, hat er die doch gar nicht gesehen.
Nee, da waren doch auch Figuren. Also das hat man schon gesehen, finde ich, dass einige von denen auch so.
Ja, okay, gut.
Ja. Dann kommt natürlich auch eine Sache, die sehr lustig ist. Übrigens, das Lustige ist, dass ich mir natürlich, also eigentlich ist ja ein bisschen die Idee, ich liebe Harry Potter und du nicht so richtig. Aber wir reden natürlich jetzt nur über Sachen, die wir irgendwie dämlich finden.
Ja.
Weil ich schreibe mir irgendwie nicht auf, was ich alles toll finde. Weil das ist irgendwie
doch
so.
Also ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich das cool fand, wie die das gemacht haben, dass sie die unterm Umhang waren.
Ah, ja.
Dieses Botschaften schicken und so, dieses so, also ich würde jetzt nicht, das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Dumbledore hat ja gesagt, jeder, der nach Hilfe fragt, darf von Hogwarts nicht abgewiesen werden.
Und das hat mir, ich fand das gut, wie sie das formuliert haben, wie sie das gemacht haben, wie sie die Jungs mit einbezogen haben. Das fand ich.
Ich liebe auch diesen Umhang.
Die hat mir echt Spaß gemacht, die Szene. Da hatte ich echt richtig Freude dran, wie die Jungs so involviert haben und dass die Bösen da dann so ahnungslos sind. Das befriedigt einen ja auch total.
Total.
Also da hatte ich wirklich, das hat mir gut gefallen. Habe ich mir extra noch aufgeschrieben, dass ich das sehr, sehr mochte, die Situation.
Wir gehen mal ganz kurz zurück zur peitschenden Weide. Da sind die Jungs ja mit dem Auto angekommen am Anfang des Films. Mhm. Und das Auto war ja am Ende sauer und hat sie aus dem Auto rausgeschmissen. Ja.
Übrigens, hier nochmal schöne Grüße an die Macher von Herbie.
Ja, genau. Und dann war das Auto aber offensichtlich so sauer, dass es nicht nach Hause zu den Weasleys zurückgeflogen ist, sondern jetzt im Wald lebt.
Ja.
Das Auto hat gesagt, fuck that shit. Und ist in den Wald gefahren, hat man auch gesehen. Und lebt da offensichtlich jetzt.
Ja.
Und war aber auf seinem Abendspaziergang im Wald nochmal an der Spinnensache vorbeigekommen, ja, und hat da gesehen, oh, guck mal, hier sind die zwei, die mich so kaputt gemacht haben, jetzt rette ich die mal. Ja. Das ist Auto ex machina.
Hat sich selber ausgewildert, das Auto.
Ja, ja. aber macht sich ganz gut.
Ja. Kommt jetzt vielleicht wieder zurück in die Zivilisation.
Es ist danach wieder in den Wald gefahren.
Ah ja, okay, gut, dann wird es für immer dort bleiben. Ich habe hier auch noch stehen, an dieser Stelle, Gilderoy Lockhart-Liebe, weil ja dann diese Szene kommt, wo er irgendwie abhauen will.
Nee, erst kommt die Szene in dem Flur,
ja,
und wo er dann sagt, ah, ich habe genickert, habe ich was verpasst?
Ich finde den super, ich finde, das ist eine tolle Figur.
Jetzt, wo ich weiß,
dass Hugh Grant die hätte spielen sollen, hätte es mir wahrscheinlich sogar noch besser gefallen. Aber der macht es, der Kenneth Branagh macht es natürlich auch super. Und finde ich echt, mag ich auch wahnsinnig gerne. Ich finde eben, so Showfiguren liebe ich halt einfach total. So,
ich finde es auch total gut.
So Showtypen irgendwie.
Ja.
Habe ich immer Freude dran. Ja, und dann, und dann kommt diese ganze Geschichte mit, also dann will er abhauen, weil er dann Schiss hat, also Gilderoy will abhauen, weil er Schiss hat, dass jetzt klar wird, dass er ein Aufschneider ist. Und die
Jungs haben rausgefunden, wo wahrscheinlich der Eingang ist zur Kammer des Schreckens,
genau,
wegen der heulende Myrte und
genau,
bla bla und so.
Genau.
Und zwingen ihn dann, Gilderoy Lockhart, mit ihm dahin zu gehen.
Genau.
Warum auch immer eigentlich er da mit soll.
Man muss übrigens dann, um zur Kammer zu kommen, in ein schwarzes Loch springen.
Ja, nee, ich finde gut, Ron schickt Lockhart knallhart in den Tod.
Ja, genau.
Weil er schubst ihn einfach in dieses Loch, wo wir alle nicht wissen, wie tief es ist. Also,
aber er springt ja dann hinterher.
Ja, ja, weil er dann von unten ruft.
Ja, ja.
Aber das finde ich so lustig, weil das ist auf jeden Fall eine Option, wie diese Sache ausgehen könnte.
Aber wie offensichtlich abgebrüht Gilderoy Lockhart ist, weil der springt dann runter und dann hört man nichts und irgendwann hört man, aua, ich bin
nee,
okay oder
nee,
so.
Irgendwie hier ist es ganz schmutzig. Ja,
genau.
Oder so.
Und dann springen Harry und Ron hinterher und die schreien die ganze
bis
Zeit,
runter,
während
und
sie
und brauchen auch viel länger.
Ja.
Also.
Also der ist offensichtlich so abgebrüht, dass, ja, ihm, dass er da nicht schreien muss.
Ach so, rutschen.
Ja, ja, warten wir mal.
Oh, ich habe mein Rutschlied. Das ist ein sehr leises Lied.
So, und dann kommt wieder etwas, was die Harry Potter Filme, Bücher, Geschichten gerne machen. Und da ist natürlich Zauberei ein praktisches Tool für. Und zwar, wenn dramaturgisch auffällt, dass es jetzt schon besser wäre, dass unser Held alleine ist, passiert irgendein Scheiß, der ihn von den anderen Leuten trennt. Oder die entscheiden das selber. So wie im ersten Teil mit dem Schachspiel, wo dann Ron gesagt hat, nö, geh mal alleine, Harry. Ich bleib hier bei dem Schachbrett.
Nee, er lag bewusstlos auf dem
Boden. Achso, stimmt. Ron lag, genau.
Und Hermine hat sich um ihn gekümmert.
Genau, Hermine sagt, ich bleib hier bei Ron. Geh du mal vor.
Jetzt ist Hermine erstarrt.
Hermine ist erstarrt, die haben wir schon vorher raus.
Der kaputte Zauberstab hat sich nochmal ausgezahlt, weil der Vergessenszauber nicht auf Ron und Harry geht, sondern auf Gilderoy Lockhart,
genau,
selber, was ich auch wieder lustig. Ich liebe so eine Szene, wo, hallo, wir sind sie.
Ja. Die ist, dazu muss ich sagen, das ist eine ganz besondere Szene. Hallo, kennen wir uns?
Ja.
Irgendwie sowas hat er da.
Genau. Das ist aber ein ungewöhnlicher Ort.
Genau.
Da guckt er sich so um.
Genau. Meine Tochter hat ja irgendwann die Harry Potter Filme für sich entdeckt, als sie so 8, 9 oder so die Ecke war, 10 vielleicht. Und hat die dann auch alle hintereinander geguckt, sie hat dann auch irgendwie alle DVDs bekommen und so und hat die wirklich ohne Ende geguckt. Und auch wenn ihre besten Schul- oder Kindergartenfreundinnen da waren, hat sie mit denen zusammen einfach immer Harry Potter Filme geguckt. Die haben die hat die Filme, glaube ich, die kennt die auch alle auswendig, die kann die runterbeten wahrscheinlich, die ist also schon, glaube ich, auch ein großer Harry Potter Fan. Dann hatte sie irgendwann mal ihre beste Freundin aus dem Kindergarten zu Besuch bei uns zu Hause. Und da ist auch immer die kleine Schwester von der mitgekommen. Die waren sowieso immer so ein Team. Also sie war auch nur 1, 2 Jahre jünger. Und die haben dann immer zu dritt gespielt und so. Und Ja, und haben dann immer so die Nachmittage verbracht. Und ich war dann auch in der Wohnung, weil ich irgendwas anderes gemacht habe. Aber Kinderzimmertür war ja auch meistens offen und dann hat man das immer gehört. Und dann haben sie wieder den Harry Potter Film geguckt. Und die hat diese Szene, das war für die die lustigste Szene, die die jemals gesehen haben. Die haben sich beömmelt vor Lachen bis zum geht nicht mehr. Die fanden das so wahnsinnig lustig, wie der quasi aufwacht und sagt, hallo, kennen wir uns? Und dann, es ging dann damit los, dass sie diese Szene 3, 4, 5, 8 Mal zurückgespult und immer wieder geguckt haben miteinander. Da habe ich noch gedacht, naja, wenn es eine lustige Szene ist, dann guckt man die auch gerne öfter. Dann war aber der Film vorbei und dann war es uninteressant, dann ging es ins Kinderzimmer. Da ging es aber weiter, weil sie nämlich die Szene jetzt mittlerweile so oft gesehen haben, dass sie die auswendig konnten und sich gegenseitig diese Szene den Rest des Nachmittags vorgespielt haben. Ich habe an diesem Nachmittag den Spruch, hallo, kennen wir uns? Das ist aber ein außergewöhnlicher Platz oder was auch immer der sagt. Ich habe diesen Satz an einem Nachmittag ungelogen ungefähr 2000 Mal gehört, weil die nicht mehr rausgekommen sind, aus diesem Loop diese Szene nachzuspielen. Das war der absolute Wahnsinn. Es gab ein anderes Mal, wo diese drei auch in einem ähnlichen Loop gefangen waren, als sie nämlich das erste Mal das Lied Willkommen, Bienvenue, Welcome aus Cabaret gehört haben, von Liza Minnelli. Und sie aber haben dann dieses Lied gesungen, aber kannten nur die erste Zeile. Und haben dann den ganzen Nachmittag immer noch so, willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, oh Cabaret, im Cabaret, willkommen, bienvenue, bis ich irgendwann ins Kinderzimmer gegangen bin und gesagt habe, Leute, ich habe das jetzt 2 Stunden gehört, das Lied wird jetzt nicht mehr gesungen. Und so ähnlich war das mit diesem Gilderoy Lockhart Satz, ich muss sofort an diese Situation denken, wenn ich jetzt diesen Satz höre und diese Szene sehe, weil ich diesen Satz so unfassbar oft gehört habe, dass er mir auf eine liebevolle Art zum Halse raushängt. Maria, du bist gerade...
Ich habe die Szene gesucht,
damit
wir die alle mal hören können.
Ah ja.
Wenn du jetzt so schön viel davon erzählst.
Verstehe.
Seid ihr bereit?
Ron! Ron, alles okay? Ich glaube ja.
Hallo. Kennen wir uns?
Ich bin Ron Weasley.
Wirklich? Und wer bin ich?
Er hat seinen vergessenen Zauber selbst abgekriegt. Er hat keine Ahnung, wer er ist.
Dieser Ort ist äußerst absonderlich, nicht?
Wo ist die? Hallo. Kennen wir uns? Auch genau in dieser Betonung. Oh Gott, das habe ich so oft gehört. Das ist echt so schlimm. Aber so ist das Leben mit Kindern.
Ja.
Na.
Deswegen habe ich keine. So.
Aber ich möchte nicht, dass man jetzt denkt, dass ich da verbittert klänge.
Nein, hat man auch überhaupt nicht verstanden. Das ist doch einfach eine niedliche Kindergeschichte.
Total.
Bei mir waren das dann die Zitate aus Hot Shots und Spaceballs, womit wir, meine beste Freundin, ich meine Eltern fertig gemacht haben. Und vor allen Dingen so zum Beispiel, wir machen mal Pause jetzt. Sie können auch rauchen. Und dann kippt der Lord Helmchen so nach vorne. Egal.
Ne, damit hat auf jeden Fall mit dieser ganzen Stelle, wo der sein Gedächtnis verliert und dadurch die Wand fliegt und die Steine runterfallen und so und so ein leichtes Erdbeben in der Höhle auslöst, hat die Autorin es dann auch endlich wieder geschafft, Harry von allen zu isolieren und dazu zu bringen, wieder alleine kämpfen zu müssen.
Genau.
Denn er ist ja der Held der Geschichte und der strahlt natürlich umso mehr, je alleiner er kämpft.
Und dann landet er quasi in der Kammer des Schreckens, was so eine große Höhle ist, irgendwo extrem unterirdisch mit irgendwie verschiedenen, was ist das, irgendwie auch so eine Art Kanal, aber auch so ein Steingebilde. Und da liegt dann Ginny Weasley rum, vermeintlich eventuell tot, kurz vorm Tod, schon sehr steif.
Ja.
Und Tom Riddle kommt zum Quatschen rum.
Ja.
So. Und dann gibt es halt so eine große Expositionssituation, wo er nochmal genau erklärt, dieses Tagebuch und dass je schwächer Genie wird, desto stärker wird er, bla 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 bla. Und wenn sie stirbt, kann er endlich sich aus dem Tagebuch befreien und es gibt Lord Voldemort wieder oder irgendwie sowas.
Ja, und da, okay Leute, jetzt passiert. Es kommt wieder hier die Harry Potter Expertenstunde irgendwie, da werden jetzt wieder Augen gerollt, massiv, dass sich die Augenhöhlen brechen. Aber Leute, können wir uns irgendwie mal auf eine Voldemort-Story einigen? Ich habe es wirklich null kapiert. Wieso ist denn jetzt Tom Riddle Voldemort, wenn der die ganze Zeit im Buch ist, wenn der im ersten Teil die ganze Zeit da rumgehüpft ist und in die Leute reingesprungen ist und am Schluss irgendwie gegen Harry kämpft? Wieso ist der denn jetzt plötzlich nur noch in einem Buch?
Nein,
und
nein, nein.
Wieso ist der denn,
pass auf.
Riddle ist nur in dem Buch, wieso ist er denn dann jetzt wirklich da unten in der Höhle und so?
Nein, ich versuch's dir mal zu erklären. Also ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber ich habe mir einfach ein bisschen mehr Mühe gegeben als du, das zu verstehen. Also,
ich habe ja auch interessanterweise stehen, wieso Tom Riddle, was war im Zauberwald? Ich kapiere gar nicht. Achso.
Was war im Zauberwald?
Ach ja, stimmt. Und im Zauberwald meine ich da im ersten Teil, wo er dann da
mit
so wegflattert.
Mit den Einhörnern. Ja. Also pass auf, Tom Riddle hat damals, als er 16 war, behauptet er, also diese auch vor 50 Jahren, wo Harry war, diese ganze Kammer des Schreckens Sache,
ja.
Der hat die Kammer des Schreckens damals geöffnet,
okay,
vor 50 Jahren.
Ja.
Und hat es dann versucht, Hagrid anzuhängen.
Ja.
Weil Dumbledore aber noch nicht Direktor war, hat ihm das aber nicht geglaubt, war der Einzige, der nicht geglaubt hat, dass es Hagrids Schuld war, sondern dass Tom Riddle damit was zu tun hat.
Ja.
Und hat ab da an Tom Riddle extrem krass unter Beobachtung gestellt. Deswegen konnte der die Kammer des Schreckens dann nicht wieder öffnen. Deswegen konnte der das nicht nochmal, okay, also er konnte seinen Plan nicht ausführen, die ganzen Schlammblüter sozusagen umbringen zu lassen. Weil Dumbledore ihn die ganze Zeit danach beobachtet hat.
Okay, warte, da muss ich schon eingreifen.
Okay.
Also Tom Riddle, als er Schüler war,
ja,
wollte die Kammer des Schreckens öffnen, weil er ähnlich wie Draco Schlammblüter ausrotten will.
Genau, er war ja auch Slytherin, genau.
Ja.
Obwohl er übrigens selber eine Muggelmutter hat, aber das ist so ein bisschen wie bei Hitler auch, ne?
Okay, ja. okay, dann erzähl mal weiter, was du erzählen,
okay,
wie du es auflösen wolltest.
Und er hat die Erinnerung an diese ganze Situation,
ja,
wie man das öffnet,
ja,
und wie was passiert,
ja,
in diesem Tagebuch gespeichert.
Okay.
Damit er entweder zu einem späteren Zeitpunkt oder jemand anders, der so tickt wie er, das benutzen kann, um die Kammer des Schreckens wieder zu öffnen, um seinen Plan auszuführen. Und diese 16-jährige Version von ihm, mit der Harry dann zum Schluss redet, ist wie so eine Art Hologramm. Also so in eine nur in diesem Buch gefangene Version. Der Voldemort, also der ist ja Tom Riddle? Ist ja irgendwann.
Ja, aber jetzt check ich schon wieder nicht.
Okay, gut.
Wenn ich kapiere, dass er in einem Tagebuch ist und so, das kann ich noch kapieren, und dass er mit dem Hologramm im Tagebuch spricht, okay.
Ja.
Aber Harry ist ja jetzt wirklich in der Kammer des Schreckens,
genau,
und steht ja da dem Tom Riddle gegenüber.
Aber das ist nicht, deswegen geht der ja auch so ein Licht auf, weil das ist kein wirklicher handfester Mensch, der
okay,
Tom Riddle. Sondern nur die Erinnerung, also die selbst von sich selbst gespeicherte, abgespeicherte Version, die aber, und da wird es jetzt tatsächlich kompliziert, da komme ich jetzt auf sehr dünnes Eis, aber es gibt auch später diese Horcruxe, wo Lord Voldemort auf 6 oder 7 Gegenstände seine Seele verteilt hat.
Okay.
Was ja der Grund ist, warum er auch wiederkommen kann. Er muss diese Gegenstände sich quasi holen und sich daraus wieder. Und Harry versucht, das ist ja eine große Story später, dass diese Horcruxe oder die Heiligtümer des Todes nach und nach zerstört werden müssen, um ihn zu zerstören. Weil solange nicht alle, ich weiß gerade nicht, ob 6 oder 7 Horcruxe, diese Gegenstände, wo er ein Stück seiner Seele rein verteilt hat, solange die nicht zerstört werden, lebt quasi immer ein Teil von ihm irgendwo weiter, egal ob du ihn zerstörst.
Ja.
Und eins dieser Horcruxe ist dieses Tagebuch.
Ja.
Und das heißt, ein Stück von Lord Voldemort lebt in diesem Tagebuch, zusätzlich zu dieser Erinnerung an sein 16-jähriges Ich. Das heißt, dass die Vision von dem 16-jährigen Ich, die wir sehen, Teile von dem aktuellen Lord Voldemort irgendwie in sich hat.
Okay.
Weswegen die Mission sich auch geändert hat, von alle Schlammblüter töten zu Harry Potter töten.
Ja.
Das erklärt er ihm ja.
Okay.
das ist meine Interpretation mit dem Wissen, was ich gerade von diesen relativ frisch geguckten 8
ja.
Filmen habe.
Okay.
Nun und deswegen ist es, und deswegen, ja. Mhm.
Nun ist ja Lord Voldemort oder I am Lord Voldemort
ja.
ein Anagramm von
Tom Marvolo Riddle.
Tom Marvolo Riddle oder umgekehrt. Tom Marvolo Riddle, ein Anagramm von
Lord Voldemort. Naja, Tom Marvolo Riddle war ja, er erklärt, das ist ja sein richtiger Name und er hat sich den Namen Lord Voldemort selber gegeben, um nicht mehr an seine blöde Muggelmutter denken zu müssen. Das hat er vorhin, hat er erklärt.
Aber warum macht er denn Anagramm aus seinem Namen mit I am auch noch? Das macht, das finde ich irgendwie so.
Ja, das finde ich auch komisch.
Das finde ich irgendwie so unlogisch.
Finde ich auch.
Und ich kapiere das alles nicht. Ja. Ich kapiere irgendwie... Ich kapiere auch diesen Tom Riddle nicht, weil...
Also Tom Riddle ist einfach Lord Voldemort. Das ist die gleiche Person.
Ja, aber Lord Voldemort war doch gerade noch Lord Voldemort. Der ist doch als Lord Voldemort rumgelaufen im ersten Teil. Und
ist
hat
er ja nicht wirklich. Er war ja nur der Hinterkopf von dem Typen, weil er noch nicht kräftig genug ist, einen eigenen Körper zu haben. Aber er existiert in all diesen Horcruxen. Und da der eine durch Harry Potter jetzt quasi diese Vision ins Leben gerufen wurde und da ist halt ein Teil seiner Seele, ist ja da drin gefangen... oder abgelegt, wie auch immer.
Ich kann nicht, ich krieg meinen Finger nicht genau drauf. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas finde, krieg ich da nicht zusammen. Irgendwas peile ich da einfach
ja,
nicht.
Ja, ich verstehe das. Es ist auch total kompliziert und ich bin mir auch nicht sicher, ob das, wie ich es jetzt erklärt habe, richtig ist, aber so habe ich es verstanden, dass Harry jetzt diese Vision oder dieses Buch irgendwie zum Leben erweckt hat, also so, und dass der aktuelle Lord Voldemort die als wie so eine Art Gefäß nutzt, um sich zu stärken, um demnächst wieder tatsächlich seinen eigenen Körper kräftig genug zu sein, weil das war ja Thema im ersten Teil, er ist nicht kräftig genug, um einen eigenen Körper am Leben zu halten, weil er im Moment nur aus diesen Seelenteilen besteht. Und er ernährt sich halt nicht nur von Einhornblut, sondern offensichtlich, wenn er auch Leute umbringt, nimmt er deren Lebenskraft irgendwie auf oder so. Und das ist sozusagen die Idee, dass der Basilisk irgendwie, weil er meint ja, je schwächer Ginny wird, desto stärker wird er. Also das wahrscheinlich bringt der Basilisk ihm einfach dann auch die Jungs und Mädels da runter oder so und das stärkt ihn halt.
Habe ich auch nicht so richtig kapiert, wie dann, also weil wenn er ja nur ein Hologramm ist, wie soll er dann Genie da irgendwie runtergekriegt haben? Aber dann war das der Basilisk.
Nee, das war die, wir haben doch die ganze Zeit die Stimme gehört. Sie wurde doch gelockt von ihm die ganze Zeit. Genie war ja auch die diese ganzen Blutbotschaften an die Wände geschmiert hat, aber von ihm so beeinflusst.
Ja,
weil sie nämlich, also Lucius Malfoy, ganz am Anfang, als sie in dem Buchladen sind, slippt ihr dieses Tagebuch. Und weil sie das hat, kann er so ein bisschen diese Macht über sie übernehmen und sie lockt dann quasi die ganzen Leute.
Aber das, ich finde, das fühlt sich irgendwie so an, als würde irgendwie Voldemort in jeder Folge eine andere...
Das ist ja auch die Idee, er versucht verschiedene Wege wieder... Es ist nicht leicht für ihn, weil er im Moment noch nicht besonders kräftig ist. Und er versucht verschiedene Wege, Gefäße oder schwache, weil sehr junge Menschen zu benutzen, ihm also als Tools zu benutzen, damit er wieder so Stärke und Macht kriegt, dass damit er zumindest mal wieder einen eigenen Körper haben kann. Weil er ist im Moment noch super abhängig von den Gefäßen, in denen er sich befindet.
Verstehe.
Hat es ein bisschen geholfen?
Ja, ein bisschen hat es auf jeden Fall geholfen. Das hat mich die ganze Zeit so verwirrt, dass das irgendwie immer...
Mich hat es auch verwirrt und ich habe es auch so richtig jetzt erst durchstiegen, weil ich es jetzt zweimal nacheinander geguckt habe und weil ich jetzt auch quasi schon das Ende kenne, also...
Es ist auch wirklich so und das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich bei den Harry Potter Filmen immer so ein bisschen uninvolviert war oder so oder mich da irgendwie nie so richtig hab fesseln lassen oder so. Weil das so Filme sind, wo ich immer das Gefühl habe, man darf nicht blinzeln. Und ohne wieder eine super wichtige Erklärung zu verpassen,
ja,
die irgendwie
weißt,
alles zusammenhält.
Weißt du, wo mir
so.
Das aufgefallen ist? Wir hatten doch vorhin Hermine als Katze.
Ja.
Habe ich heute zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ohne Scheiß. Ich habe mich immer gefragt, warum ist sie denn auf der Krankenstation? Und den beiden Jungs geht es doch auch gut.
Ja.
Ich meine, das haben wir auch heute nicht gelernt können. Aber ich habe nie gewusst, dass sie eine Katze ist.
Ja.
Habe ich nie gesehen in meinem Leben.
Ja.
Da habe ich offensichtlich immer geblinzelt.
Das ist echt, eigentlich hätte man die alle im Kino gucken müssen, weil man da ja immer am besten...
Ja, aber deswegen trotzdem macht es jetzt so Spaß, diese oft zu gucken, weil ich immer noch, also mir geht so neue Sachen so entdecke.
Na, auf jeden Fall kämpft Harry dann gegen den Basilisk. Seltsamer Kampf irgendwie, der zwischenzeitlich Harry verletzt, aber dann kommt die Rettung in Form von Fox.
Fox,
dem Phönix, der angeflogen kommt und sehr gezielt auf Harrys Wunde weint.
Nee, nee. Erstmal kommt er angeflogen und sticht dem Basilisten die Augen aus.
Genau, stimmt.
Und bringt Harry den Hut, wo das Schwert drin eingewickelt ist.
Genau. Ja, das Schwert guckt dann nachher so raus. Irgendwie.
Ja, weil nämlich das Schwert sich demjenigen zeigt, ja, der wert genau ist, im Haus Gryffindor zu sein.
Und um auch nochmal diese Geschichte von J.K. Rowling und lässt sich von Neil Gaiman inspirieren, Sache aufzugreifen. Hallo König Artus und das Schwert im Stein.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, aber das mag ich eigentlich, so Legenden-Tributes. Das finde ich nicht schlimm.
Ja. Und ich fand es auch nicht schlimm, aber ich fand es da an der Stelle schon wahnsinnig auffällig.
Und das klärt natürlich die ewig in Harry lauernde Frage, ob er doch ins Haus Slytherin gehört hätte, weil er jetzt eben mitkriegt, hör mal auf, bitte. Sorry, ich sag das jetzt gerade so, weil Nils macht super komische Geräusche auf dem Teppich, die ihr wahrscheinlich nicht hört, aber die irgendwie komisch, ganz gruselig mir gerade so ein komisches.
Das sind Paselgeräusche.
Ja, also ich hatte gerade so einen komischen Schauer, weil das so ein. Okay. Okay, jetzt war ich kurz geräuschverwirrt.
Artus, Schwert.
Ach ja, genau. Weil Harry ja mitkriegt, dass er diese ganzen Eigenschaften oder Fähigkeiten hat, die eigentlich nur böse Zauberer haben. Er kann mit Schlangen sprechen, er hört irgendwie diese bösen Stimmen, die sonst keiner hört und so weiter. Ja. Und er sich die ganze Zeit fragt, ob er eigentlich böse ist, ob er der Nachkomme, er überlegt ja auch kurz, ob er der Nachkomme Slytherins ist und fragt sich, ob der Hut nicht eine falsche Entscheidung getroffen hätte und er eigentlich nach Slytherin gehört hätte.
Ja.
Und diese Szene sozusagen, dass das Schwert von Gryffindor ihm erscheint, ist halt dann der Beweis für ihn und für alle, dass er bei Gryffindor richtig ist.
Na. So, und dann sticht er dem Basilisk das Schwert durch den Kopf.
Klassische Drachentöter-Sache.
Und dann ist er verletzt oder dann kommt Fox nochmal.
Ja, er kommt irgendwie an die Zähne, weil der Basilisk hat ja so ein krasses Gift in den Zähnen. Genau. Und da hat er eine Verletzung am Arm und dann sagt Tom Riddle ihm, du wirst innerhalb der nächsten Minute sterben.
Ja.
Und dann kommt er, wie er darauf kommt, dass er mit dem Basilistenzahn jetzt auf das Tagebuch das einstechen muss. Das scheint irgendwie eine Intuition zu sein, die uns allen komplett ausgeblieben ist. Ja. Und aber mit diesen Basilisten, aber vielleicht, weil er so dachte, ja, mit dem Gift, wer weiß und so.
Ja.
Ich weiß auch nicht genau, wo er den Zahn eigentlich her hat.
Er sticht dann auf jeden Fall das Buch.
Genau, und dadurch löst sich dann auch diese Version von Lord Voldemort und seinem jungen Ich auf, unter Schmerzen.
Ja. Und irgendwann kommt aber der Phönix und weint ihm gezielt in die Wunde.
Genau, weil er ja heilende Tränen hat.
Genau, aber dieses gezielt irgendwo reinweinen.
Ja, das üben wir nachher mal.
Ja, das fände ich schön.
Und dann ist er bei Voldemort zur großen Feedback-Therapierunde, wo er nochmal diese
Bei
Dumbledore, wo er nochmal
wäre natürlich auch schön, wenn er bei Voldemort zur Therapie gehen würde.
Ja, die hängen einfach ein bisschen rum zusammen. Und wie war dein Tag? Naja, was soll ich sagen? Montag halt. Wurde mal wieder besiegt. Und wie schon vorher, auch Hagrid kommt diesmal Lucius mit seinem Hauselfen einfach reingestürzt, was verschiedene Sachen hat, die nicht hinhauen können. Erstens ist, wie du schon sagst, offensichtlich das schlechteste Passwort der Welt, weswegen einfach jeder in sein Büro kommen kann und dann setzt sich halt irgendwo unten in den Flur. Also so. Und dass aber auch Lucius diesen wichtigen Termin mit seinem Hauself macht, finde ich auch gut.
Und offensichtlich ist auch bei Dumbledore im Büro die Lichtsituation schwierig. Es gibt anscheinend Stellen, wenn man in Dumbledores Büro steht, an denen man sehr böse aussieht, weil das Licht einem nur auf die Augen fällt. Und
Lucius halt so
Malfoy hat intuitiv ein Gespür dafür, wo diese Stelle ist und stellt sich
dort
hin.
Das war wie bei der Addams Family, wie die Frau immer aussieht. Ja. Mit diesem Lichtschrei. Ich fand's super. Ja, das fand ich gut. Ja, und dann kommt diese Szene, über die ich mich schon immer geärgert habe mit Dobby.
Und das fand ich gar nicht schlimm. Das fand ich eine schöne Einlösung dieser Dobby-Geschichte irgendwie. Hat mir gut gefallen.
Ja.
Den da so zu befreien.
Nee, das fand ich nicht gut.
Ich mochte das.
Hat mich geärgert. Naja.
Und dann haben wir es geschafft. Dann kommt eine wahnsinnig lange Fahrt aus Hogwarts raus. So eine Kamerafahrt, die ewig rausfährt und wir haben alle kapiert, ja, der Film ist jetzt zu Ende und sie fährt aber noch weiter.
Was ja dann noch kommt, ist wieder das Kinderende. Also es kommt wieder so eine Szene in der großen Halle, wo dann Hagrid ist aus Azkaban befreit, ist wieder da und alle jubeln und klatschen und freuen sich und weil alle so mutig waren, dieses Schuljahr sind die Prüfungen, fallen die Prüfungen aus.
Die Examen.
Ja, und das fand ich so süß, weil das ist echt so ein richtiges Schulkinderende, weil das, das hat auch mit diesem ganzen Tonfall des Films nichts mehr zu tun. An die Scheißprüfung hat wirklich überhaupt keiner gedacht, weil hier einfach Leute andauernd gestorben sind. Aber das, weil das ist halt so, wenn, das ist halt für die Zielgruppe, die Schulkinder, die das gucken, für das, die wäre das das Größte, wenn die Jahresabschlussprüfungen ausfallen würden. Das fand ich irgendwie süß.
Ja. Und dann kommt die längste Rausfahrt aller Zeiten und dann haben wir es geschafft.
Ja. Nils.
Ja.
Wie fandst du es?
Ich fand ein paar Sachen gut. Wie gesagt, mir gefallen, ich mag Dobby, ich mag die maulende Myrte, ich mag so Charaktere. Die Voldemort-Geschichte hat mich komplett verlassen irgendwie in diesem Film. Also haben wir ja auch gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, fand ich einfach nur noch verwirrend. Ich mochte Gilderoy. Ich finde, dass in diesem Film wieder ein bisschen sehr viel Deus Ex Machina war. Also so Sachen passieren, wenn man sie gerade am besten braucht für die Handlung, nicht für den Helden oder sonst wie, sondern immer so diese Zufälle.
Ja, ja. Da zum Beispiel ist, glaube ich, der Gewinner in diesem Film das Auto, was sie von den Spinnen rettet, was überhaupt keinen Sinn macht, spürt das Auto, wenn das Kind von seinem Besitzer in Gefahr ist oder was? Also weil das wurde ja überhaupt nicht eingeführt, dass das eine Sache ist.
Ja, ja und also ich finde, also eigentlich, wenn man jetzt mal diese guten Momente irgendwie außer Acht lässt, er fühlt sich so ein bisschen an, als wäre er einfach eine aufgebohrte Version des ersten Teils, als hätte man den ersten Teil damals so gemacht und dann hat man jetzt gesagt, boah, der war so erfolgreich, jetzt habt ihr doppelt so viel Geld und dann hat man einfach den ersten Teil nochmal gemacht, aber alles so ein bisschen geiler und ein bisschen schicker und ein bisschen aufwendiger. So wirkt das ein bisschen auf mich. Ich finde es noch, es hat noch nicht so eine richtige Richtung, es hat irgendwie nicht so eine, es hat nicht so eine, so ein...
Na, es fangen jetzt halt so Sachen an, ne? Also der erste Film war wirklich nur alle vorstellen, wer sind die Bösen, wer die Guten, was ist sozusagen die große Herausforderung, wer ist unser Held, wie funktioniert Hogwarts, wie funktioniert die Zauberwelt. Ja. Und der zweite Film ist jetzt so in so Detail, zum Beispiel, als wir bei der Weasley-Familie sind am Anfang, erzählt der Vater, es gab diese Woche neuen Hausdurchsuchungen, also so, es wird jetzt langsam ein bisschen düsterer, irgendwas stimmt nicht, die Gerüchte gehen um, dass Voldemort wieder da ist, aber es glauben auch noch nicht alle. Es ist noch nicht so richtig angekommen, aber man hört jetzt schon öfter was auch vom Ministerium für Zauberei und so. Also das so nach und nach wird quasi so, ziehen sich so die im Hintergrund auch die Sachen so ein bisschen zusammen und bringen sich in Stellung für das, was so passiert ist. Finde ich eigentlich total gut. Ich stimme dir auch so ein bisschen zu, dass es so ein bisschen das Gleiche macht, was der erste Film macht, dass Voldemort sucht sich ein Gefäß, versucht irgendwie seine Kraft zu stärken und Harry geht irgendwo in den Keller alleine und macht irgendwas, damit der sich auflöst.
Und muss halt vorher noch irgendwelche Türen, Geheimtüren finden und öffnen.
Und das ist ja jetzt wieder haargenauso. Also das passiert jetzt nicht nochmal. Jetzt geht es ja dann so ein bisschen nach vorne. Von daher, da stimme ich dir schon so ein bisschen zu. Aber nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich, dass alle 10 oder 20 Jahre alle Harry Potter Teile neu verfilmt werden.
Oh Gott, das wäre ganz schlimm.
Oh, das wäre toll. Einfach so immer neue, auch technische Möglichkeiten, wie man Sachen darstellen könnte, auch so sich für andere Details entscheiden, die man erzählt.
Aber du magst doch Daniel Radcliffe, so Daniel Radcliffe ist doch für alle für immer Harry Potter.
Das stimmt. Ja, da muss man dann halt was da muss man sich dann halt für so Computeranimationen entscheiden. Ich weiß auch nicht. Ich will was nicht geht, aber ich könnte mich da ewig aufhalten in dieser Welt. Ich bin so glücklich, wenn ich Harry Potter gucke.
Ja.
Und die ganzen Sachen, die ich jetzt hier natürlich so anmerke, ist natürlich irgendwie, klar ist es lustig und natürlich macht es auch zwischendurch keinen Sinn, weil ich glaube, dass dieses Riesenuniversum sich auch selber so ein bisschen verstolpert. Also, ne, weil es ist einfach so groß. Zum Beispiel diese Sache, dass wir am Anfang, also was ich nicht mag in so langen Filmreihen, ist, wenn mir in einem Film was vorgestellt wird, wie zum Beispiel der Botanikunterricht mit diesen schreienden Viechern.
Ja.
Der wird mir vorgestellt, dann passiert in der Mitte was und die retten das dann am Ende und dann kommen die nie wieder.
Mhm.
Sowas finde ich immer doof.
Ja.
Also entweder mach immer was damit oder nicht. Weil das mag ich nicht. Und Aber es passieren halt so viele Sachen, die einfach immer, die dann so zum dazugehören, so wie Quidditch und die große Halle und so die Regeln für die verschiedenen Räume der Häuser und also das finde ich einfach total cool. Und dass Hagrid halt durch diese Sache mit der Spinne damals verwiesen wurde und deswegen muss er in dieser Hütte leben und deswegen darf er eigentlich auch nicht zaubern. Ja. Also dass das auch alles so eine Vorgeschichte hat und so, das mag ich sehr.
Ja, also was ich gut finde, also ich fand den jetzt schlechter als den ersten. Der erste hat mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Was ich aber grundsätzlich gut finde an dieser ganzen Welt ist, dass die relativ düster ist, auch relativ gemein und hart und so. Und das finde ich gerade mit dem Gedanken, eine Kinder- und Jugendbuchreihe zu schreiben, gut, weil das irgendwie Kinder so ernst nimmt und denen das auch zumutet und sagt, das
und
kann man denen
auch
zumuten.
Und die Kinder sind auch wirklich die Chefs, also so die denken sich die Lösung aus, die haben die Pläne, die retten die Welt sozusagen.
Ja, aber dass man das Kindern, wie gesagt, dass man nicht, weil ja heutzutage wird ja so oft so pädagogisch gedacht und gedacht, naja, man darf Kindern jetzt nicht zu harte Geschichten schreiben oder so. Und da hat J.K. Rowling irgendwie ihr Ding durchgezogen und gesagt, fuck you, ich will was haben, was Kinder fasziniert, nicht was irgendwie Eltern angemessen empfinden oder so.
Ja, da gab es bestimmt auch wahnsinnig viele irgendwie wahrscheinlich Elterninitiativen.
Bestimmt, ja, bestimmt.
So wegen auch so Hexen und so ein Scheiß. Und
aber das finde ich super und das gefällt mir sehr gut daran. Das nimmt einfach seine Leser und Zuschauer und was auch immer wahnsinnig ernst.
Und auch, dass Voldemort tatsächlich auch ein wirklich, also gruseliger Charakter ist, also auch wie der mit seinen eigenen Leuten. Ich fand es wirklich auch unangenehm später und dann sind es ja auch so Schauspieler wie Helena Bonham Carter, die dann Bellatrix Lestrange spielt, so. Ja. Die sind auch wirklich, also
ja, also das finde ich irgendwie schon, das finde ich jetzt schon gut. Aber ich fand jetzt diese ganze Tom Riddle-Sache irgendwie eher verwirrend als hilfreich.
Ja, ja, ist sie auch. Und ich bin mir auch übrigens nicht sicher, liebe Leute, dass meine Erklärung, die ich mir ausgedacht habe, stimmt. Also ihr könnt uns da auch gerne schreiben. Und damit?
Es ist der längste Film der Reihe und jetzt bis jetzt auch der längste Podcast von uns in dieser Reihe, denn wir haben jetzt 2 Stunden, 1,55 gemacht.
Krass, und dabei haben wir davor schon eine Stunde aufgenommen.
Also entschuldigt uns bitte, aber wir fallen jetzt einfach mal ins Bett.
Absolut. Ich muss die beide noch hochladen.
Oh ja, das stimmt. Ich bleib auch so lange noch wach, natürlich aus Solidarität.
Ich mach das jetzt gleich schnell.
Liebe Leute, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns auf Twitter unter @wimafwarweg.
Weil Wimaf schon weg war.
Und wie ist unsere E-Mail-Adresse, Maria? Du weißt das immer besser.
wimaf@poolartists.de.
Sehr gut. Also wenn ihr Anmerkungen habt, wenn euch auf die Ketten gegangen ist, was wir hier über Harry Potter erzählt haben oder wenn ihr das toll fand oder was auch immer, schreibt uns gerne. Wir machen ja so extra Feedback-Folgen, Eulenpost, in der wir uns euer Feedback genau angucken. Und ja, wir freuen uns. Ich freue mich vorsichtig, Maria freut sich sehr auf den dritten Teil.
Was hier ist der dritte?
Harry Potter und die Muschel und die drei Muscheln.
Nee, Harry Potter und die Muschel der Verzweiflung.
Warte. Nee, Harry Potter. Er weiß nicht,
ist, glaube ich, ein Pornofilmname, oder? Und die Muschel der Verzweiflung.
Er weiß nicht, wie man die Muscheln benutzt. Ich glaube, Harry Potter weiß, wie man die Muscheln benutzt.
Der dritte Teil ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das ist ein Fan-Favorite.
Okay, dann ist es auch mein Favorite. Ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie, 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 wie.